Ich möchte alle herzlich begrüßen, besonders die, die jetzt neu dazugekommen sind heute Nachmittag. Wir stehen ja seit einiger Zeit im Propheten Sacharja. Ich hoffe, alle haben ein Skript mitbekommen. Das ist sehr wichtig, um folgen zu können. Das ist jetzt also das Skript, das Buch des Propheten Sacharja, dritter Teil. Und zwar geht es heute um die Kapitel 5 und 6. Ich möchte zu Beginn lesen aus Sacharja 5, Abvers 1. Dieses Buch führt uns zurück in die Zeit um 520 vor Christus. Das war die Epoche, wo ein großer Strom von Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Und das erste Anliegen war der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Aber es gab dann Widerstand, es kam sogar zu einem Baustopp. Und gerade Sacharja und sein Mitarbeiter Haggai, die haben das Volk ermutigt, unbedingt mit dem Tempelbau weiterzufahren. Und dann hat Gott auch die Türen geöffnet, dass dies sogar von Persien her politisch unterstützt wurde. Aber zuerst ging es wirklich darum, den Widerstand, den es von einem früheren persischen König gegeben hatte, zu überwinden im Glauben. Und sobald dieser Wille da war, das zu überwinden, hat Gott auch die Türen aufgemacht und Gelingen gegeben. Und Sacharja hatte die Aufgabe, ganz besonders das Volk zu ermutigen, während Haggai besonders die Aufgabe hatte, das Volk zu ermahnen, auch zu ermutigen. Aber Haggai hat mehr ermahnt und Sacharja mehr ermutigt. Er hat auch ermahnt, aber eben mehr ermutigt. Und nun haben wir gesehen, der erste Teil des Buches Sacharja ab Kapitel 1, Vers 7, nach einer kurzen Einführung, da behandelt dieser erste Teil 8 Nachtgesichter. Also 8 Träume in der Nacht. Oder man könnte sagen, es ist ein Traum, aber in 8 verschiedenen Phasen. Und jetzt kommen wir zum 6. Nachtgesicht von Sacharja, Kapitel 5, Vers 1. Und ich hob wiederum meine Augen auf und sah und siehe eine fliegende Rolle. Und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sprach, ich sehe eine fliegende Rolle. Ihre Länge 20 Ellen und ihre Breite 10 Ellen. Und er sprach zu mir, dies ist der Fluch, welcher über die Fläche des ganzen Landes ausgeht. Denn ein jeder, der stiehlt, wird gemäß dem, was auf dieser Seite der Rolle geschrieben ist, weggefegt werden. Und ein jeder, der falsch schwört, wird gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle geschrieben ist, weggefegt werden. Ich habe ihn, das heißt den Fluch, ausgehen lassen, spricht der Herr, der Heerscharen. Und er wird kommen in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört. Und er wird in seinem Haus herbergen und es vernichten, sowohl sein Gebälk als auch seine Steine. Zunächst bis dahin, das 6. Nachtgesicht. Ich habe in dem Skript nicht nur Stichwörter aufgeführt zu diesen Kapiteln, die wir betrachten wollen, sondern auch noch eine Übersetzung. Ich habe jetzt aus der alten Elberfelder gelesen, aber ich habe hier auf dem Skript noch eine ganz wörtliche Übersetzung gemacht. Also ganz. Die Elberfelder ist schon ganz wörtlich. Aber noch etwas wörtlicher. Und dabei kann man auch immer sehen, wann ein Text Prosa ist. Also wenn es Fließtext ist, dann ist es Prosa. Und wann es Poesie ist, dann, wenn man so deutlich Verszeilen sieht, dann ist es poetisch. Jetzt sehen wir, hier handelt es sich zunächst in Kapitel 5 um einen Prosa-Text, also in üblicher Sprache, und dann ab Vers 4, dort wird es poetisch in Verszeilen. Sacharja sagt, also ganz wörtlich übersetzt in Vers 1, ich erhob wiederum meine Augen und sah, ich habe in der Fußnote geschrieben, da kann man noch wörtlicher übersetzen, Hebräisch sagt, der hebräische Text sagt, und ich kehrte zurück und erhob meine Augen. Die Bedeutung ist, ich kehrte zurück zur früheren Handlung, nämlich wieder aktiv im Traum etwas anschauen. Er sieht eine fliegende Schriftrolle. Das ist die Bibel. Die Bibel wurde ja im Alten Testament auf Rollen geschrieben. Bücher in unserem Sinn gab es noch nicht. Das ist eine relativ neue Erscheinung. Und gerade in der Zeit des ersten Jahrhunderts, als das Neue Testament entstand, da kam dieser Wechsel von der Schriftrolle zum Kodex. Der Kodex hat den Vorteil, dass man eben durch das Blättern schneller Zugang hat zu einer bestimmten Stelle. Ich glaube, wenn man eine ganz lange Rolle hat, sagen wir eine Jesaja-Rolle mit einer Länge von über 7 Meter, ja, jetzt ist man gerade am Anfang, das ist gut zu lesen, Jesaja 1, 2, aber wenn es dann plötzlich heißen würde, Jesaja 53, dann kommt man wirklich ins Rollen, ja? Und mit einem Kodex ist das viel einfacher, ja? Aber alttestamentlich ist ein Buch ganz normal eine Rolle. Und hier spricht also die Bibel über die Bibel. Das erstaunt, aber das ist etwas, was sehr, sehr häufig ist, dass die Bibel über die Bibel spricht. Denken wir zum Beispiel auch an Psalm 40, wo wir einen messianischen Psalm vor uns haben, das heißt einen Psalm von David, der von dem Messias spricht und nicht von ihm persönlich. Und da sagt der Messias in Psalm 40, Vers 6, an Schlacht- und Speisopfer hattest du, Gott, Gott Vater ist gemeint, keine Lust. Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Da spricht also der Messias in der Bibel über die Bibel, die über ihn spricht. Interessant, nicht wahr? Und diese Stelle wird ja in Hebräer 10 zitiert und ganz klar bezogen auf das Kommen des Herrn Jesus als Mensch in diese Welt. Nun sieht Sacharja eine Schriftrolle, aber diese ist sehr speziell. Die Länge wird angegeben, 20 Ellen und die Breite 10 Ellen. Ich habe im Skript angegeben, die Königselle, die für besonders heilige Dinge verwendet wurde, zum Beispiel, das ist die typische Elle für den Tempel, und darum können wir die auch hier auf die Heilige Schrift anwenden. Die Königselle maß 52,5 Zentimeter. Das heißt also, die Länge dieser Rolle ist 10,50 Meter und die Breite 5,25 Meter. Das ist ungewöhnlich. Ganz ungewöhnlich. Denkt man nur daran, die berühmte Jesaja-Rolle, die vollständige, die in Höhle 1 in Qumran gefunden wurde, aus dem Jahr 125 vor Christus, die ist vollständig mit allen 66 Kapiteln von Jesaja. Auch Jesaja 53 ist mit da drin, dieses wunderbare Kapitel auf den Messias hin. Die Länge ist 7,32 Meter und die Höhe fast 30 Zentimeter, 29,9 Zentimeter. Und da haben alle 66 Kapitel Platz. Aber hier, mehr als 10 Meter lang und mehr als 5 Meter breit. Das ist völlig ungewöhnlich. Und dann noch etwas Ungewöhnliches. Man hat Schriftrollen auf einer Seite beschrieben. Und hier steht hinten und vorne. Das ist ganz ungewöhnlich. Aber das finden wir übrigens auch im Neuen Testament in Offenbarung 5, wo das Lamm Gottes im Himmel das Buch mit den 7 Siegeln aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, nimmt. Und dort heißt es, dass diese Rolle hinten und vorne beschrieben war. Das ist ganz speziell. Das ist ganz ungewöhnlich. Und ich habe das ausgerechnet, hier mit den Maßen. Und da kann man also schön zeigen, diese Rolle würde ausreichen, um das gesamte Alte Testament aufzuschreiben. Plus das Neue Testament. Und erst noch alles in sehr großen Buchstaben. Und was bedeutet das, diese Rolle fliegt? Ich habe das hier auf dem Skript so umschrieben, das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes kommt vom Himmel her. Darum ist es eine fliegende Rolle. Weil dieses Wort eben vom Himmel her kommt und es ist auch dort im Himmel zu Hause. Ich verweise hier auf Psalm 119. Können wir es aufschlagen? Vers 89. In diesem längsten Kapitel der Bibel mit 176 Versen. In fast jedem Vers wird das Wort Gottes erwähnt. Und es wird mit ganz unterschiedlichen Namen bezeichnet. Nun, da steht in Vers 89, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Es gibt eine himmlische Bibliothek. Wir wissen zum Beispiel aus Offenbarung 20, da gibt es die Bücher der Werke der Menschen, wo alles verzeichnet wird, in der Mehrzahl Bücher. Dann gibt es das Buch des Lebens. Es gibt weiter das Buch der Tränen, es gibt das Buch des Hauses Israel und so weiter und so fort, eine ganze Bibliothek. Und natürlich das wichtigste Buch, das ist die Heilige Schrift selbst. Nun, Zacharja sieht diese Rolle fliegen und kommen. Und dann wird erklärt in den Versen 3 bis 4, dass dieses Wort Fluch bringt. Und zwar mit Gottes verwüstendem Gericht über alle Sünder, die sich gegen Menschen verschulden. Wir lesen da von denen, die stehlen. Ein Dieb schädigt Mitmenschen. Und gegen die, die Gott, sich gegen Gott versündigen. Es wird da gesprochen von denen, die falsch schwören. Das ist speziell eine Versündigung gegen Gott. Wenn man bei Gott etwas schwört und das dann nicht erfüllt. Und über sie kommt das Gericht. Also diese zwei Sünden, stehlen und falsch schwören, die stehen stellvertretend für alle anderen Sünden, wo man sich gegen Menschen verschuldet und wo man sich gegen Gott verschuldet. Es ist ja auch so, bei den 10 Geboten, da geht es in den ersten 4 Geboten um Sünden gegenüber Gott. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, und weiter, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn man also andere Götter sich beizieht, ist das eine direkte Verschuldung gegen Gott. Das zweite Gebot sagt, und dass man auch keine darstellenden Bilder machen darf, die man verehrt. Man darf schon darstellende Kunst machen. Das wird auch in der Bibel von Gott angeordnet. So, man denkt, die Cherubim auf der Bundeslade, das war sogar eine 3D-Darstellung von Lebewesen. Oder denken wir an die Granatäpfel unten am Saum des Hohen Priesters, Das ist auch eine bildliche Darstellung. Was noch speziell ist, dort wird gesagt, in verschiedenen Farben, zum Beispiel blauer Purpur, roter Purpur. Und das ist noch interessant, dass blauer Purpur zum Beispiel erwähnt wird, das würde ja bedeuten, Darstellung von etwas in der Natur mit einer Farbe, die es in der Natur gar nicht hat. Ja, das fragt sich vielleicht auch ein Maler. Darf ich auch Farben hineinbringen in meine Naturdarstellungen, die es eigentlich so in der Natur gar nicht gibt? Ja, wenn es einen guten Grund gibt dafür, wäre das möglich. Denn da hat es einen guten Grund. Blauer Purpur soll ausdrücken die Farbe des Himmels. Und Fruchtbarkeit ist eben nur möglich, wenn wir von Gott her, vom Himmel her, die Kraft bekommen. Also diese Farben haben auch eine geistliche Bedeutung. Aber in der Kunst ist das erlaubt. Also darstellende Kunst ist in der Bibel absolut erlaubt, aber nicht, um eine Darstellung zu verehren, göttlich zu verehren. Und so ist das zweite Gebot auch eine Versündigung gegenüber Gott. Und dann auch das Gebot, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und das weitere Gebot, den Sabbat zu beobachten. Das sind alles Gebote in Verbindung Mensch, Gott. Aber nachher kommen dann Gebote, da geht es um das Verhältnis zu Mitmenschen. Es geht um die Gebote, wie du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Da geht es gegenüber dem Mitmenschen. Und es ist ja so, der Jesus hat das ganze Gesetz zusammengefasst auf zwei Gebote. Das haben wir in Matthäus. Können wir es kurz aufschlagen. Und zwar an diesem Dienstag vor Karfreitag, da wurde der Herr Jesus von verschiedenen Leuten angegriffen. Und schließlich als Letzter, der noch einen Versuch machte, den Herrn durch eine Frage irgendwie in die Enge zu treiben, da lesen wir in Matthäus 22, Vers 34, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander, und einer aus ihnen, ein Gesetzgelehrter, fragte ihn versuchend und sprach: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist ganz interessant. Und zwar aus dem Grund: Im Judentum haben die Rabbiner versucht, das ganze Gesetz auf einen Punkt runterbrechen zu können. Nicht wahr? Sie haben schon mal versucht, all die Hunderten von Geboten, die Gott Israel gegeben hat, als er den Bund am Sinai schloss, 2. Mose 19, diese Hunderten von Geboten, die man also in 2. Mose 19 und folgende findet bis Kapitel 40, dann das ganze dritte Buch Mose, ganze vierte Buch Mose, ganze fünfte Buch Mose, das zu systematisieren. Und sie haben das systematisiert auf 613 Gebote. Natürlich gibt es noch viel mehr Befehle in der Tora, also im Gesetz, in diesen Abschnitten, aber sie fassen dann verschiedene Gebote zusammen als ein Gebot. Und so haben sie es systematisiert, 613 Gebote. Aber dann haben sie sich gesagt, wie könnte man diese 613 noch weiter runterbrechen? Und natürlich, Gott hat das bereits gemacht. Denn als er das Gesetz gab, in 2. Mose 19, dann in Kapitel 20, da verkündigt er die 10 Gebote. Und die 10 Gebote, die sind nicht etwas Separates. Das ist die Zusammenfassung des gesamten Gesetzes. Man kann sagen, alle diese Hunderten von Geboten sind auf den Punkt gebracht in diesen 10 Worten. Und eben, da fällt auf, 4 zuerst in Richtung Verhältnis zu Gott und dann Gebote 5-10, die sind das Verhältnis zum Mitmenschen. Aber die Rabbiner haben versucht, können wir es noch weiter runterbrechen? Und darum kommt diese Frage hier. Welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Und dann gibt der Herr diese Antwort. Das erste Gebot ist 5. Mose 6, Vers 4. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das ist das, was man im Judentum auch jeden Tag rezitiert. Das sogenannte Shema Yisrael, weil dort steht, höre Israel. Shema heißt höre Israel. Und dann hat der Herr aber gesagt, und das zweite im Gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein Zitat aus 3. Mose 19, Vers 18. Also das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zu Mitmenschen. Und vielleicht denkt man, ja gut, das ist jetzt auch nicht so speziell, aber es war sehr speziell, weil dieses Runterbrechen hat man im Judentum so nicht gemacht. So als Geheimtipp, es gibt ja ein umfassendes Werk von Strack Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrashim oder Midrash. Das ist ein mehrbändiges Werk in 5 dicken Bänden, sehr teuer und sehr trocken, staubtrocken geschrieben. Aber die haben Material gesammelt, wo es irgendwelche Parallelen gibt zwischen Talmud, das wichtigste rabbinische Werk, und Midrashim, das sind diese Auslegungskommentare, und dem Neuen Testament. Und das ist einfach eine Fundgrube, wenn man mit dem richtig umgehen kann. Man kann darin völlig ertrinken. Und es bringt überhaupt nichts. Aber wenn man es richtig verwendet, diese Informationen, dann ist es sehr hilfreich. Und gerade zu diesem Abschnitt da in Matthäus schreiben Strack und Billerbeck, dass es sensationell ist, diese Antwort, die der Herr hier gegeben hat, weil man im Judentum nicht auf diese Formel gekommen ist. Und das entspricht aber eben ganz dem, was wir in Sacharja 5 finden, wie diese 2 Seiten, Mensch zu Gott, Mensch zu Mensch, vorgestellt werden. Und das Ganze ist natürlich eben noch interessanter. Im Judentum haben wir also versucht, das Gesetz so auf eine kleinste Formel runterzubrechen, wie die Physiker. Bis heute suchen sie ja die universelle Formel, aus der man dann alle anderen Formeln, die es in der Physik gibt, ableiten kann. Ja? Und die finden sie bis heute nicht. Und sie suchen, und sie suchen. Und so hat man eben auch da gesucht, wie könnte man das Gesetz runterbrechen auf eine Formel? Hier zeigt es der Herr Jesus. Und dann ist noch zu beachten, der da aus den Pharisäern gefragt hat, wird hier genannt in Vers 35 ein Gesetzgelehrter. Steht hier nicht ein Schriftgelehrter. Ein Gesetzgelehrter war ein ganz spezieller Schriftgelehrter. Und zwar einer, der spezialisiert war auf die Auslegung von verbindlichen Geboten. Ich muss das erklären, und das wird heute noch sehr von Bedeutung sein in einem späteren Nachtgesicht. Also im Moment sieht man vielleicht den Nutzen noch nicht, aber wir werden den Nutzen nachher haben. Die Rabbiner haben ihre ganze Arbeit mit der Bibel in 2 Bereiche geteilt. Und so ist auch der Talmud geteilt in diese 2 Bereiche. Der eine heißt Halacha, und der andere heißt Haggadah. Halacha, das kommt von Halach, gehen. Also Halacha heißt könnte man übersetzen mit Wandel. Das sind Auslegungen, wie muss man verbindlich die Gebote auslegen, nach denen ein Jude leben muss. Zum Beispiel, wie muss man exakt koscher essen? Also wie muss man diese Gebote in 3. Mose 11 über reine und unreine Tiere, wie muss man das ganz genau umsetzen im Alltag? Und dann mit ganz praktischen Fragen, wie geht das mit dem Geschirr? Darf man Geschirr für Milchsachen verwenden und für Fleischsachen? Es heißt ja im Gesetz, man soll das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Ja gut, dann muss man doch irgendwie schauen, dass eben Milch und Fleisch nie zusammenkommt, dass es völlig getrennt war. Das war so eine Auslegung der Rabbiner. Immer noch weiter ging. Wir haben das also ganz genau festgelegt und erwartet, Halacha, das muss jeder einhalten. Das ist verbindlich. Aber dann gibt es den anderen Bereich, die Haggadah. Haggadah heißt Märchen oder auch einfach Erzählung. Also auch wahre Erzählungen sind Haggadah. Das bezeichnet man all die Auslegungen, sagen wir zum Beispiel über Prophetie. Und da ist man im Judentum, also im orthodoxen Judentum, völlig frei zu fantasieren. Ein Rabbi legt das so aus, der andere so. Und die haben in dem Sinn kein Problem. Die diskutieren gerne miteinander. Und von daher kommt es, dass man sagt, sind 3 Juden in einem Raum, gibt es etwa 10 verschiedene Meinungen. Und da sind sie sehr locker, ja? Alles locker vom Hocker. Und das verstehen dann gewisse nicht, wenn sie mal in diese Bücher hineinschauen und dann denken sie, wie können die solche Fantastereien da aufschreiben? Da ist alles nichts. Das ist Haggadah. Da können die fantasieren. Aber das darf man nicht verwechseln mit Halacha. Da sind sie ganz, ganz genau. Zum Beispiel das Traktat Midot, Maße im Talmud, das behandelt ganz genau, wie war der Tempel, wie groß war das und das, wie viele Ellen und so. Das ist Halacha. Das ist ganz exakt, da wird nicht fantasiert. Und wenn man diese Unterscheidung machen kann, dann weiß man eben, was ist wirklich seriös und was kann unseriös sein. Oder sogar sehr unseriös. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn in diesem Zusammenhang, dieser Gesetzgelehrte, das war ein Spezialist für Halacha. Also ein ganz besonderer Rabbiner, der dann auch eben solche Auslegungen erlassen konnte, die dann verbindlich wurden für alle. Also der hatte eine unglaubliche Verantwortung. Und so einer kommt zum Herrn Jesus. Also einer, der wirklich sich fragt, wie kann man die verbindlichen Gebote alle runterbrechen? Und der Herr Jesus gibt diese Antwort. In dem Zusammenhang noch etwas Praktisches. Im Christentum, im Gegensatz zum Judentum, kennen wir nicht diese Bereiche Halacha und Haggadah. Also, da sind wir genau und da können wir miteinander fantasieren, wie wir wollen. Schlagen wir mal auf, 1. Petrus 4. Vers 10, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Schön, da wird gesagt, jeder wahre Gläubige hat auch eine Gnadengabe empfangen. Der eine ist ein Evangelist, der andere hat die Gabe des Ermahnens, der andere hat die Gabe des Hirten und so weiter. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier werden die Gaben in 2 Gruppen eingeteilt. Redegaben und Handlungsgaben. Wenn jemand redet, wenn jemand dient. Ja, nicht alle können predigen. Das wird auch nicht erwartet. Aber jeder hat eine Gabe. Es kann sein, dass man eine Handlungsgabe hat. In 1. Korinther 12 wird unter den Gaben zum Beispiel erwähnt, Hilfsleistungen. Das ist eine der Gaben Gottes. Nun, wird hier gesagt, wenn man eben eine Handlungsgabe hat, dann soll man das nicht aus eigener Kraft tun, sondern aus der Kraft, die Gott darreicht. Ich meine, da könnte man leicht denken, ja, ich bin sowieso handwerklich auch sehr geschickt, ich kann das. Nein, dass man ganz bewusst seine Gabe verwendet mit in der Kraft, die Gott für jeden Dienst gibt. Darum muss man auch für praktische Dinge zuerst beten, dass der Herr wirklich Gelingen gibt und hilft und dass es zu seiner Ehre gemacht wird. Und jetzt bei den Redegaben, da sagt er, wenn jemand redet, so sei es als Aussprüche Gottes. Ja, wie kann man das umsetzen und irgendetwas erzählen? Oder stolz erzählen, ich weiß, zu dieser Sache gibt es 5 verschiedene Auslegungen und so und so und ich denke etwa so, aber es könnte auch so und so sein. Das ist doch nicht Aussprüche Gottes. Ja, wenn man so sagt, 5 Auslegungen, es könnte so und so und so sein, das ist Haggadah, Märchen. Aber Petrus sagt, als Aussprüche Gottes, da kann man wirklich nur das weitergeben, wenn man das Wort weitergibt, wo man auch wirklich überzeugt ist, das meint der Herr so. Natürlich, selbst dann kann man sich noch irren, ja? Aber sicher weniger, als wenn man einfach Haggadah macht, ja? Aber eben wirklich diese Überzeugung muss da sein, das ist es, was der Herr sagen will. Ja, und wenn man jetzt nicht weiß, was das und das bedeutet, ganz einfach, dann kann man schweigen. Noch mehr, dann soll man schweigen. Wir sollen einfach das weitergeben, wo wir wirklich innerlich auch überzeugt sind, der Herr meint das auch so und ich kann es auch von der Heiligen Schrift her zeigen, das steht da und das geht auch in dem ganzen Zusammenhang der Bibel auf. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich denke eben schon mit einer praktischen Bedeutung. Eben, es muss verbindlich sein, es gibt nicht den Bereich verbindlich und den Bereich, da kommt alles nicht so drauf an, Prophetiesachen, da kann man so fantasieren, wie man will und ist einfach so ein bisschen kribbelig in den Ohren, aber kommt auch nicht so ganz drauf an, ob das jetzt exakt ist oder nicht. Ja, gehen wir zurück zu Zacharja 5. Es wird hier gesagt, dass auf dieser Rolle steht, dass ein Fluch kommt über die, die sich so versündigen gegen Gott und versündigen gegen den Mitmenschen. Nun, das ist genau das, was uns der Apostel Paulus im Galaterbrief vorstellt. Das Gesetz Gottes bringt einen Fluch über uns. Ich lese aus Galater 3. Vers 10. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind unter dem Fluch. Also all die Menschen, die versuchen, vor Gott zu kommen auf der Grundlage des Einhaltens der Gebote, die stehen unter dem Fluch. Das ist genau das, was Zacharja 5 sagt. Diese Rolle bringt Fluch über die Menschen. Und der Apostel Paulus erklärt dann weiter in Galater 3, Vers 10, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 27, Vers 26. Das ist eine unglaubliche Aussage. Das heißt also, einer, der sich unter den Bund vom Sinai stellt, unter das Gesetz, das Gott Israel am Sinai gegeben hat, 2. Mose 19, der kommt automatisch unter den Fluch. Denn dieses Gesetz sagt, man muss alles, was da steht, aufrechterhalten. Man kann nicht sagen, ja gut, ich habe immer koscher gegessen, aber das mit den Zitziot, das habe ich nicht eingehalten. Ja, habe diese Quasten nicht angebracht nach 4. Mose 15. Und auch nicht das Gebot mit gemischtem Stoff. Ich habe Baumwolle und Schuhwolle gleichzeitig getragen. Ja, ein Gebot gebrochen und man steht unter dem Fluch. Das steht da so. Aber dann heißt es weiter, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Hier zitiert der Apostel Paulus aus Habakuk 2, Vers 4 und zeigt, das Alte Testament zeigt schon, dass der Mensch, der von Gott als gerecht betrachtet wird, das ist einer, der auf der Grundlage des Glaubens steht und nicht der Werke. Das steht so im Alten Testament. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist nicht eine neue Erfindung, das sagt schon das Alte Testament. Aber dann geht er weiter und sagt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist ein Zitat aus 3. Mose 18, Vers 5. Da wird also erklärt, wenn einer wirklich alle Gebote der Tora, des Gesetzes, einhält, dann lässt Gott ihn auf der Erde. Dann wird er nicht sterben. Dann wird er leben. Ewig leben, und zwar aufgrund von Taten. Der Apostel Paulus sagt also, das Gesetz ist nicht da, um uns ewiges Leben zu verheißen aufgrund von Glauben, sondern es sagt, wer das getan hat, der wird dadurch leben. Also hätten die Pharisäer es wirklich so geschafft, wie sie gemeint haben, sie schaffen es, dann würden sie heute noch leben. Also ein bisschen so wie am Schluss von den Märchen, ja? Und wenn sie nicht gestorben sind, so würden sie auch heute noch leben. So leben sie auch heute noch. Und die sind aber alle gestorben. Das ist der Beweis, keiner hat die Tora eingehalten. Die Tora bringt Fluch. Und die Tora ist eben für solche, die auf der Grundlage von Werken zu Gott kommen. Aber, Paulus zeigt, so hast du keine Chance. Und schon das Alte Testament zeigt den Ausweg. Man muss auf der Grundlage des Glaubens zu Gott kommen. Und dann sagt er weiter, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 21, Vers 23. Jetzt wird der Ausweg gezeigt. Wenn einer merkt, diese fliegende Rolle, die vom Himmel kommt, die bringt Verderben für die ganze Menschheit. Keiner kann sagen, ich habe mich gegen Gott nicht verschuldet, ich habe mich gegen den Nächsten nicht verschuldet. Er muss anerkennen, ich bin unter dem Fluch. Welchen Ausweg gibt es für die, die unter dem Fluch stehen? Dasselbe Gesetz, denn das steht auch im Gesetz, im 5. Mose. Übrigens, ein paar Kapitel vor diesem Vers, den wir gelesen haben, wer nicht verflucht ist, jeder, der nicht aufrecht erhält, alles, was im Gesetz, in diesem Buch des Gesetzes steht. Da kommt dieser Hinweis. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und dann erklärt der Apostel Paulus, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Also das Gesetz weist bereits hin, es gibt einen Ausweg. Der Messias muss sterben, an einem Holz aufgehängt. Er wird zum Fluch Gottes, damit wir unter den Segen kommen können. Das ist wunderbar. Und ich habe das mal so angewendet. Ich habe mit Michael abgemacht. Er war aus einer orthodox-jüdischen Familie in Zürich-Enge. Er war im gleichen Schulhaus wie ich unterwegs. Und dann habe ich ihm mal gesagt, könnten wir zusammen über den Messias sprechen? Und er hat gesagt, doch, gut. Habe ich zu sich nach Hause eingeladen. Und dann haben wir zum Beispiel Jesaja 53 miteinander studiert. Und dann habe ich ihm dann auch vorgelesen, schau mal, in der Tora steht, verflucht ist jeder, der nicht aufrecht hält, alles, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben steht. Da habe ich gesagt, da kommt jeder automatisch unter den Fluch. Keiner kann das einhalten. Ja, stimmt. Das hat damit zugehen müssen, dass keiner das wirklich einhalten kann. Aber ich war, man wächst dann so auf, das ist eigentlich normal, dass nicht jeder das kann. Ja, aber dann muss man auch klar sagen, ist auch jeder unter dem Fluch. Da habe ich ihm gesagt, aber schau mal, ein paar Kapitel vorher, da haben wir aufgeschlagen, das in seiner hebräischen Bibel nachgeschaut und da habe ich gesagt, schau mal, 5. Mose 21, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und das ist der Grund, warum eben der Messias gekommen ist, um für uns ein Fluch zu sein, damit er alle, die unter dem Fluch des Gesetzes stehen, befreien kann. Ich habe mit ihm nicht jetzt aus Galater 3 gelesen. Der hat gesagt, das ist Neues Testament, dem haben wir nichts zu tun. Nein, ich habe das, was ich aus dem Neuen Testament gelernt habe, so angewendet. Und mit ihm in seiner eigenen Tora diese Sache angeschaut. Und so gibt uns das Neue Testament Licht und Weisheit, um eben Menschen wirklich das Evangelium zu zeigen. Übrigens auch Jesaja 53, das hat ihn tief beeindruckt. Das war das erste Mal in seinem Leben, dass er dieses Kapitel las. Hat er nie gehört in der Synagoge. Und das hat er mir auch gesagt, als er das gelesen hat. Das erste Mal, das hat ihn einen unglaublichen Eindruck gemacht. Er ging dann zum Rabbi und der hat ihm gesagt, nein, das ist nicht der Messias. Das hat mit Jesus Christus gar nichts zu tun. Das war ein Freiheitskämpfer in der babylonischen Gefangenschaft, der gestorben ist, getötet worden ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, ob er wisse, wann die babylonische Gefangenschaft gewesen sei. Die war ja im 6. Jahrhundert vor Christus. Und dann habe ich ihn gefragt, und weißt du, wann Jesaja geschrieben wurde? Und das war ja um 700. Das war ja auch vorher. Er sagte mir, ich muss das natürlich erklären, der Rabbi hat ihm gesagt, siehst du, das ist keine Prophetie, das ist alles in Vergangenheitsform geschrieben. Das ist nicht eine Voraussage, sondern es ist eine Beschreibung von einem Kämpfer in der babylonischen Gefangenschaft, der da sich aufgelehnt hat und dann ist er getötet worden. Wenn Jesaja um 700 war, dann war ja das auch vorher. Dann müsste er das ja auch in Zukunftsform sagen. Aber ich habe ihn dann auch erklärt, in der hebräischen Grammatik kennt man eben den Begriff des prophetischen Perfekts. Also man beschreibt etwas in der Vergangenheitsform, etwas, das zukünftig ist, um zu betonen, wie sicher die Prophetie in Erfüllung gehen wird. Ja, das war nur so ein kleiner Einschub, wie man das eben verwenden kann, gerade auch in der Evangelisierung von Juden. Und nun gehen wir weiter in Sacharja zum nächsten Nachtgesicht. Also dieses Nachtgesicht ist irgendwie bedrohlich. Es wird einfach der Fluch des Gesetzes in seiner vollen Schärfe vorgestellt. Aber dann gehen wir zum nächsten Vers 5. Jerusalem wird gereinigt. Auch da geht es sehr ernst weiter, um dann eben uns später noch richtig zur Gnade hinzuführen in den weiteren Abschnitten. Und es trat hervor der Engel, der mit mir redete und sprach zu mir: Hebe doch deine Augen auf und sieh, was ist dies, das da hervorkommt? Merken wir, also wieder eine neue Traumphase. Und da kommt im Traum ein Engel, der immer wieder Zacharja Anweisungen gibt und der ermutigt ihn jetzt wieder im Traum. Jetzt musst du wieder Augen hoch und ganz bewusst betrachten. Hebe doch deine Augen auf und sieh, was ist dies, das da hervorkommt? Und ich sprach: Was ist das? Da sprach er: Dies ist ein Eva, das da hervorkommt. Ein Eva ist ein Hohlmaß, also ein Gefäß, das 22 Liter fasst. Und er sprach: Dies ist ihr Aussehen in dem ganzen Land. Was? Ihr Aussehen? Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Im Skript habe ich hier vorne bei den Stichworten erklärt. Ah, ich dachte, ich hätte das hier schon hineingemacht. Also es geht darum, wie eben diese Ungerechtigkeit der Menschen aussieht. Diese Ungerechtigkeit, die eben im vorigen Nachgesicht beschrieben wird. Dies ist ihr Aussehen in dem ganzen Land. Also im ganzen Land Israel haben wir dieses Problem, dass die Menschen unter dem Fluch stehen und eben sich versündigen an Gott und auch an Menschen. Und dann steht weiter: Und siehe, ein Deckel aus Blei wurde aufgehoben, und diese war eine einzelne Frau, die in dem Eva saß. Und er sprach: Dies ist die Gesetzlosigkeit. Und er warf sie in das Eva hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Frauen kamen hervor. Und Wind war in ihren Flügeln. Und sie hatten zwei Flügel, gleich den Flügeln des Storches. Und sie hoben das Eva empor zwischen Erde und Himmel. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wohin bringen diese das Eva? Und er sprach zu mir: Um ihm ein Haus zu bauen im Land Sinear. Und wenn es hergerichtet ist, da werden sie es niedersetzen auf seine Wohnstätte. Und jetzt, was bedeutet das? Die Bibel ist nicht ganz einfach, nicht wahr? Aber darum steht auch in den Sprüchen: Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Also, das wird uns einige Anstrengungen kosten, um herauszufinden, was das genau bedeutet. Also, er sieht dieses Hohlmaß, dann sieht er, da drin ist eine Frau, die kommt da raus und dann ein Bleideckel und dann ist sie wieder drin im Deckel. Und da kommen zwei Frauen, die haben Flügel, und zwar sehr gute Flügel, die Flügel des Storches. Das sind die Flügel eines Vogels, der kann von Europa nach Afrika, sagen wir, über die Landbrücke von Israel und dann wieder zurück. Ja, im Gegensatz zum Strauß. Darum steht auch in Hiob, wenn der Strauß beschrieben wird, ist das des Storches Fittich. Nein, der Strauß kann gar nicht fliegen. Der kann das brauchen, um schnell zu springen, zu rennen. Aber der müsste noch viel schneller springen, als dass er, damit er abheben könnte. Er kann es nicht. Also er hat nicht diese Storchenfedern, wo man eben über große Distanzen fliegen kann. Und diese zwei Frauen haben Storchenflügel und die fliegen bis in den Irak, nach Sinear. Sinear ist eine Bezeichnung für den Südirak. Bis dorthin. Und da steht, dort gibt es ein Haus, dort wird ein Haus gebaut, damit dieses Eva dort ein Zuhause finden kann. Was bedeutet das? Gehen wir der Reihe nach. Auf dem Skript mit den Stichworten habe ich bei Vers 6 hingeschrieben, der Prophet weiß die Antwort nicht. Wenn da gefragt wird, was ist dies, das da hervorkommt? Er selber sagt, ich weiß es nicht. Und es lohnt sich vielleicht in Sacharja, in diesen Kapiteln, jedes Mal anzustreichen, wenn ihm etwas, eine Frage gestellt wird oder wenn er etwas fragt. Das ist interessant, er kriegt da Fragen, er weiß sie nicht. Aber dann kriegt er auch Antworten. Und so ist es. Wir brauchen die Antworten von Gott. Man muss nicht einfach irgendetwas sagen, wenn man es nicht weiß. Dann sagt er, ich weiß es nicht. Da muss Gott uns Klarheit geben. Und er bekommt dann auch die Antwort. Der Engel erklärt, es ist ein Hohlmaß von einem Eva, wie gesagt, 22 Liter. Und diese Frau da drin symbolisiert die Gesetzlosigkeit. Warum? Weil das Wort Gesetzlosigkeit, hebräisch Rish'ah, das ist Femininum in der Grammatik. Und darum wird eben die Gesetzlosigkeit mit einer Frau symbolisiert im Traum. Und warum dieses Maß, dieses Hohlmaß? Ja, da kann man genau eine Menge messen. Und wir kennen doch den Ausdruck, das Maß ist voll. Also jetzt ist genug, jetzt braucht es Strafe, braucht es Gericht. Genau darum geht es. Schon im Traum vorher geht es um die Ungerechtigkeit, die im ganzen Land vorhanden ist. Und es gibt ein Maß, wenn das voll ist, dann kommt Gottes Gericht. Wir können dazu lesen aus 1. Mose 15. Da sind wir in den Tagen von Abraham, der als Fremdling im Land Kanaan lebte. Inmitten der Kanaaniter. Gott hatte ihm das Land der Kanaaniter verheißen, aber er konnte es zu Lebzeiten nicht in Besitz nehmen. Und dann sagt Gott ihm in 1. Mose 15, als er im Tiefschlaf war, sagt er ihm, deine Nachkommen werden dieses Land bekommen. Aber zuerst werden sie unterdrückt werden. Und sie werden einem anderen Volk dienen. Das ist eine Voraussage auf die Sklaverei in Ägypten. Und dann sagt Gott, aber in der vierten Generation werden sie hierher aus diesem anderen Land zurückkehren. Ich lese 1. Mose 15, Vers 16. Vers 15 schon. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden. Wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bisher noch nicht voll. Zur Zeit von Abraham war das Maß der Sünde der Kanaaniter noch nicht voll. Also, Abraham war eine Art Missionar in Kanaan. Er kannte den allein wahren Gott. Und die Leute in Kanaan, die haben schon gemerkt, was das für ein Mann war. In 1. Mose 23, da sagen die Hethiter zu ihm, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Die haben wirklich gemerkt, was das für ein Mann war, der eben mit dem lebendigen Gott in Verbindung stand. Und die Kanaaniter haben in schrecklichen Sünden von Unmoral und auch von Kindstötung gelebt. Aber Gott sagt, bis jetzt ist das Maß noch nicht voll. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, und das wird dann sein, wenn deine Nachkommenschaft in der vierten Generation auswandern werden und dann wieder in dieses Land Kanaan kommen werden. Und dann werden die Kanaaniter gerichtet werden. Und das hat sich dann erfüllt mit Josua, der Israels Armee angeführt hatte bei der Eroberung Kanaans. Und da kam das Gericht über sie. Dort war das Maß voll. Aber Gott hat vorher eine Gnadenzeit gegeben. Gott greift nicht sofort ein. Und das ist eben auch wichtig, wenn Leute sagen, wieso lässt Gott diese Dinge zu? Warum greift er nicht sofort ein? Da muss man erklären, es steht so in der Bibel, 2. Petrus 3, dass Gott mit uns Menschen langmütig ist. Und er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Und darum wartet er, Das ist nicht, dass Gott gegenüber dem Bösen gleichgültig wäre oder passiv oder neutral. Er sieht das alles. In Habakuk 1 heißt es, du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Das heißt, er kann Böses nicht ertragen. Und trotzdem wartet er. Und da muss man auch erklären, wenn Gott jetzt schon eingreifen würde, dann kann er ja nicht nur bei den ganz Schlimmen eingreifen, dann müsste er ja auch sie zur Rechenschaft ziehen. Und das ist eben der Punkt, dass Gott jetzt noch Gnadenzeit gibt, aber einmal ist das Maß voll und dann wird das Gericht kommen. Und darum eben dieses Bild vom Eva und darin die Gesetzlosigkeit, da wird gemessen, bis wann das Maß voll ist. Und nun, diese Gesetzlosigkeit ist dargestellt durch eine Frau, weil ich, wie gesagt, erklärt habe, das Wort Gesetzlosigkeit ist weiblich auf Hebräisch. Und übrigens, das habe ich auch am Skript hier erwähnt, die Gesetzlosigkeit kann man auch übersetzen, die Gottlosigkeit oder die Frevelhaftigkeit. Risha bedeutet, dass man einfach über das, was die Bibel sagt, frech hinweggehen kann. Einfach gewissenlos. Also nicht Gottlosigkeit im Sinn von Atheismus, nicht unbedingt, das kann es auch sein, aber überhaupt einfach ein freches darüber hinweggehen und nicht auf das hören, was Gott sagt. Das bedeutet dieses Wort. Und hier noch eine kleine Erklärung zu Grammatik. Wie gesagt, Risha ist auf Hebräisch Femininum, wie auf Deutsch die Gesetzlosigkeit. Wie wäre das, wenn man Butter symbolisch mit einer Person darstellen sollte? Sollte man das mit einem, sagen wir, mit einem Männchen darstellen oder mit einer Frau? Also im Gegensatz zu einem Männchen, ja, oder einem Mann. Ja, die Deutschen würden sicher sagen, ja, mit einer Frau, wenn wir sagen, die Butter. Aber die Schweizer würden sagen, nein, das müsste ein Männchen sein, der Butter. Das ist eben männlich in der Grammatik. Und hier sieht man jetzt den Unterschied zwischen Gender und Geschlecht. Englisch Sex, ja? Und das ist ja das Problem des Genderismus. Die verwechseln diese beiden Dinge. Die sagen, nein, wir sprechen nicht mehr über das, was wirklich Geschlecht ist, sondern es ist Gender, ja? Und wenn man Blätter ausfüllen muss heute, da steht Gender. Und dann kann man anstreichen M oder F oder jetzt heute gibt es auch noch D, divers. Ja, aber da müsste man sagen, ihr solltet nicht Gender schreiben. Gender ist eben das, was eben die Butter weiblich macht in der Grammatik. Aber jeder weiß, die Butter ist nicht etwas Weibliches, ja? Das ist einfach eine grammatikalische Kategorie. Und auch die Schweizer sollten das wissen, der Butter, das ist nicht etwas Männliches, sondern ist einfach eine Kategorie im Schweizerdeutschen männlich. Und das hilft übrigens, um Zweideutigkeit im Text neutralisieren zu können. Ja, wenn man so einen langen Satz macht, eben sagen wir jetzt die Gesetzlosigkeit, die, und dann plötzlich manchmal, ja, aber worauf bezieht sich jetzt das zurück? Die. Nein, das kann nicht das männliche Wort sein, das wir da auch noch im Text drin haben. Das bezieht sich zurück auf das weibliche Wort. Und hätten wir eben nur ein Gender, also kein Unterschied, dann gäbe es viel mehr Zweideutigkeit im Text. Also diese Kategorien, die bewirken, dass Mehrdeutigkeit neutralisiert wird, wie man so sagt. Aber natürlich kann in der Grammatik das auch mit dem Geschlecht übereinstimmen. Wenn wir sagen, die Frau, dann ist klar, das ist nicht Gender, sondern das hat eben zu tun mit Geschlecht, Englisch Sex, ja? Oder der Mann, Das ist eben wirklich Geschlecht, das ist nicht Gender, ja? Und wie ist es, wenn wir sagen, das Fräulein? Ja, das ist sächlich, aber natürlich nur als Gender. Das bedeutet, niemand versteht das als divers, ja? Sondern das ist eben nur Gender. Jeder weiß, wenn es geht um Geschlecht, ist das Fräulein absolut weiblich. Ja. Und indem man diese Dinge einfach nicht mehr unterscheidet, sondern vermischt, machen die einen solchen Salat heute. Um das ein bisschen gelinde auszudrücken. Aber hier sieht man, wie das eben in der symbolischen Sprache ausgenutzt wird. Gesetzlosigkeit ist weiblich und darum wird es hier durch eine Frau dargestellt. Das, was Gender ist, wird mit dem weiblichen Geschlecht dargestellt. Gut, und dann sieht der Prophet, da kommen zwei Frauen und die fliegen mit diesem Eva weg, weit weg bis nach Sinea. Das ist Babylonien. Können wir das kurz aufschlagen in 1. Mose 11? Da finden wir die Geschichte vom Turmbau zu Babel nach der Sintflut. Vers 1, und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, Wolan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und dieser Ort wird dann bezeichnet in Vers 9. Darum gab man ihr, der Stadt, den Namen Babel. Das heißt auf Hebräisch Verwirrung. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort aus zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Hier kann man sehr schön zeigen, Sinear ist also ein Gebiet, wo Babylon liegt. Wo liegt Babylon? Im Südirak. Jetzt kann man das also sehr gut hier lokalisieren. Sinear wird übrigens auch noch erwähnt in 1. Mose 10. Ich lese von Vers 9 an. Er, Nimrod, war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Sinear. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rechobot-Ir und Kalach und Resen zwischen Ninive und Kalach. Das ist die große Stadt. Sehen wir hier, wird noch gesagt, im Land Sinear, da war eben Nimrod der erste Herrscher von Babylon. Das war der Führer bei dem Turmbau von Babel. Und da wird auch weiter erwähnt, dort gibt es auch Erech und Akkad und Kalne. Das sind alles Ortschaften im Südirak. Also, das ist völlig klar. Es geht hier um Irak. Sinear können wir sagen, Babylonien. Und nun, auf dem Skript habe ich da weiter erklärt, diese zwei Frauen mit den Flügeln führen das Eva über den Luftweg fort, also etwa 1000 Kilometer weit von Israel aus. Und nun, das hebräische Wort für Wegführung, Exil, heißt Galut. Das kommt zum Beispiel vor in Hesekiel 1, Vers 2, wo über die Wegführung nach Babylon gesprochen wird. Und das ist auch weiblich. Wie auf Deutsch, die Wegführung. Aber wir würden sagen, das Exil. Da passt das nicht gut. Die Wegführung. Und werden gleich sehen, diese zwei Frauen, die stellen die Wegführung der Juden nach Babylonien dar. Und zwar zwei Frauen, weil es, das spricht von zwei Phasen der Wegführung nach Babylon. Ja, aber Sacharja, das ist ja gerade die Zeit, wo die Juden von Babylon aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind, nicht wahr? Die babylonische Gefangenschaft war von 606 vor Christus bis 539, dann haben die Perser und Meder Babylon erobert und Kyros, der König von Babylon, hat den Juden gesagt, ihr dürft wieder heimkehren. Esra 1, sie heimgekehrt und dann haben sie begonnen, einen Tempel zu bauen und dann wird in Esra erklärt, wie Haggai und Sacharja aufgetreten sind und Mut gemacht haben. Da sind sie aus der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt spricht Sacharja von diesen zwei Frauen, die die Gesetzlosigkeit, also das sich versündigen gegen die Bibel, wegführen, wieder nach Babylon. Eine zweite babylonische Gefangenschaft? Wie geht das? Nun, in Vers 11, zu Vers 11 habe ich auf dem Skript vermerkt, um 70 nach Christus ist die Zeit, als die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört hatten. Warum? Weil der Messias gekommen war. Und die Masse hat den Messias verworfen. Und dann kamen die Römer und haben Jerusalem und den Tempel zerstört. Mehr als 1 Million Juden kamen dabei ums Leben. Und dann gab es eine gewaltige Fluchtwelle von solchen, die noch überlebt hatten. Da sind Abertausende geflohen aus dem Land Israel. Und zwar, sie sagten sich, wo können wir hingehen, damit wir nicht mehr im Römischen Reich bleiben? Ja, aber das Römische Reich, das war ja so umfassend. Große Teile von Europa, Nordafrika und eben auch Teile im Nahen Osten. Da musste man fliehen, noch mehr in den Osten, nach dem heutigen Irak, ins Zweistromland. Und die größte Fluchtwelle von Juden damals ging in das Gebiet des heutigen Irak, zwischen Euphrat und Tigris. Es gab auch solche, die flohen in die saudische Halbinsel. Darum gab es dann eben so viele Juden in dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien, als dann Jahrhunderte später Mohammed auftrat. Und er hat ja unter den Juden schreckliche Massaker angerichtet. Und der Koran ist auch voll von Versen gegen die Juden und Hass gegen die Juden. Woher kamen diese Juden aus Saudi-Arabien? Das waren Nachkommen von solchen, die im Jahr 70 in die saudische Insel geflohen sind. Aber eben noch viel mehr, die sind geflohen ins Zweistromland, man sagt Mesopotamien. Und eben Sinjar. Und dann habe ich hier geschrieben, und 135 nach Christus gab es nochmals eine gigantische Fluchtwelle nach Babylonien. Warum? Ja, es war so. Die Römer haben im Jahr 70 Jerusalem zerstört, nachdem sie das ganze Land erobert hatten, Galiläa, Judäa, Transjordanien und dann die Hauptstadt. Und es sah aus, jetzt ist es fertig mit dem Staat Israel. Aber das jüdische Volk ist ein Volk, das leben will. Und man kann es fast nicht fassen, die haben es geschafft, dann in den weiteren Jahren wieder aufzuleben. Und man merkte, der Staat Israel ist gar nicht am Ende. Obwohl, nach der Zerstörung von Jerusalem gab es noch die letzte Hochburg, das war Masada, da unten am Toten Meer, wo 1000 Widerstandskämpfer 2-3 Jahre Widerstand leisten konnten und dann fiel auch Masada. Und jetzt dachte man, jetzt ist alles vorbei. Nein, die sind wieder aufgelebt. Und dann kam ein falscher Messias, der nannte sich Bar Kochba, Sternensohn. Und er hat gesagt, jetzt ist die Zeit der Erlösung. Wir werden gegen Rom uns erheben. Und da kam es zu einem weiteren Krieg. Kaiser Hadrian hatte eine solche Wut auf die Juden. Nachdem er meinte, jetzt sei das Problem endgültig für Rom vorbei, jetzt rebellieren die wieder. Und damals war es ja schon so schwierig für die Römer. Die mussten einen Drittel der gesamten Legionen aus dem ganzen Reich, römischen Reich, mussten die in Israel zusammenziehen, um dann auch die Zerstörung von Jerusalem zu schaffen. Jetzt rebellieren die nochmals. Und Kaiser Hadrian hat so brutal zugeschlagen. In diesem Krieg kamen etwa 500.000 Juden ums Leben. Und schon über 1 Million im Jahr 70. Und dann durch Seuchen, die die Folge waren davon, und Hungersnot starben nochmals etwa so viele. Also nochmals 1 Million Tote im Jahr 135. Und da gab es wieder eine gigantische Fluchtwelle weg aus vom Römischen Reich ins Zweistromland. Und schließlich waren mehr als 1 Million Juden in Babylonien. Also mit dem Untergang von Jerusalem, da begann im Jahr 70 dieser Prozess, dass Juden über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut wurden. Wirklich. Also von Südamerika bis nach China, Japan, Thailand, Indonesien und von Nordamerika mit Alaska, Kanada, USA bis nach Australien, Neuseeland und von Schweden, Norwegen bis nach Südafrika. Überall wurden Juden zerstreut. Aber in den weiteren Jahrhunderten wurde ein Ort das Zentrum der Weltjudenheit. Und das war Babylonien. Babylonien. Und die wichtigsten Rabbiner waren in diesen weiteren Jahrhunderten in Babylonien. Also die ganz großen Gelehrten des Judentums waren in Babylon. Und jetzt versteht man, wie heißt eigentlich der Talmud? Der babylonische Talmud. Wieso heißt er so? Ja, weil da eben die wichtigsten Rabbiner dran gearbeitet haben, bis etwa 500 nach Christus, aus Babylonien. Es gibt 2 Talmude. Es gibt den Jerusalemer Talmud, Talmud Jerusalmi, sagt man dem. Und den babylonischen Talmud, man sagt Talmud Bavli. Und wer ist der Wichtige? Der babylonische Talmud. Die sind übrigens, zu einem Stück sind die identisch. Alles, was die älteste Schicht ist, das nennt man die Mishnah, das haben sie gleich, aber dann die Kommentare über diese erste Schicht, da sind sie unterschiedlich. Und eben der babylonische Talmud ist so wichtig, weil diese Kommentare über die Grundschicht, die Mishnah, da waren die Besten aus Babylon dran beteiligt. Nun, all diese Gesetze im Talmud, die hat man aufgeschrieben, obwohl man früher, die frühen Rabbiner haben gesagt, das sollte man ja nie aufschreiben. Das ist die mündliche Tora. Die sagten also, zur Zeit des Herrn Jesus, lehrten die Rabbiner, wir haben von Mose die schriftliche Tora bekommen. Aber parallel dazu habe Gott ihnen ein mündliches Gesetz gegeben. Und das sind eben all diese Dinge, wo genau festgelegt, wie muss man die Gesetze umsetzen. Da haben sie gesagt, das ist ganz verbindlich, denn das ist einfach auch von Gott quasi inspiriert. Aber das ist das mündliche Gesetz. Und das sollen die Rabbiner aber nicht aufschreiben lassen von ihren Schülern, sondern die sollen das auswendig lernen. Und darum war das Auswendiglernen eine ganz, ganz wichtige Sache. Wer also Schüler war bei einem Rabbi, der musste das, was er sagt, eben wörtlich memorisieren. Das hilft uns übrigens zu verstehen, dass der Herr Jesus, er wurde ja auch als Rabbi bezeichnet. Und er hat die Jünger berufen mit dem gleichen Spruch, wie Rabbiner Studenten beriefen in ihre Nachfolge. Die sagten, folge mir nach. Und der Jesus sagt, folge mir nach, Matthäus 4. Und Jetzt verstehen wir, die Jünger, die haben das, was der Herr Jesus gesagt hat, wirklich memorisiert. Also im Gedächtnis sich eingeprägt. Und das war eine Kultur, in der man sehr gewöhnt war, genau auswendig zu lernen. Unsere Kultur heute ist auf diesem Gebiet total schwach. Das wissen wir ja. Und Gedichte rezitieren, wer kann das noch in der Primarschule? Ja, aber früher mussten wir und manchmal sogar lange Gedichte, ja, musste das rezitieren lernen. Und das war gut so. Heute sagt man, nein, man muss nicht auswendig lernen, muss alles selber kombinieren. Ja gut, kombinier, wenn du schon sonst nichts weißt. Ja, das ist ein bisschen krass gesagt, aber es braucht eben beides. Man muss auswendig lernen und dann kombinieren. Natürlich ist es schlecht, wenn es Schüler gibt, die können nur auswendig lernen, die können nichts kombinieren. Ja, es braucht beides. Aber jetzt so können wir also verstehen, das ist auch wichtig im Blick auf die Evangelien. Diese Jünger, die haben nicht einfach so dann so fantasiehaft versucht, das wiederzugeben, was der Herr Jesus gepredigt hat, sondern die hatten wirklich gut auswendig lernen können. Also, man hat gesagt, diese Gesetze, diese mündlichen Gesetze, wie man das genau umsetzen soll, die Halacha, das soll man auswendig lernen. Aber dann bekamen die Rabbiner doch kalte Füße. Mit dem Untergang des Staates Israel 70 nach Christus und dann total 135 nach Christus. Und man hat gesagt, wir müssen es trotzdem aufschreiben. Obwohl man immer gesagt hat, das soll man gar nicht machen. Aber wenn wir das nicht aufschreiben, dann geht das in Vergessenheit. Und so haben wir begonnen, den Talmud zu schreiben, ab dem 2. Jahrhundert bis etwa 500. Und diese Gesetze dort drin, das sind die Überlieferungen der Ältesten. Und jetzt versteht man etwas viel besser. Schlagen wir auf, Markus 7. Und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und etliche der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie etliche seiner Jünger mit unreinen, das ist, ungewaschenen Händen Brot essen sahen. Dann erklärt Markus, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, es sei denn, dass sie sich sorgfältig die Hände waschen, indem sie die Überlieferung der Ältesten halten. Das sind also diese mündlich überlieferten Auslegungsgesetze. Und vom Markte kommend essen sie nicht, es sei denn, dass sie sich waschen. Das steht nirgends so in den fünf Büchern Mose. Aber das war eben die Auslegung der Rabbiner, was man weitergegeben hat, als das mündliche Gesetz. Die Überlieferung der Ältesten. Und vieles andere ist, was sie zu halten überkommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und ehernen Gefäße und Tischlager. So dann fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Sieht man hier den Ausdruck, warum wandeln die Jünger nicht? Und ich habe gesagt, diese fixen Auslegungen, die nennt man Halacha, Wandel. Und die Jünger haben nicht einfach alles befolgt, was die Halacha betrifft. Und wir sehen auch, der Herr Jesus hat ja immer wieder Dinge getan am Sabbat, wo die Pharisäer gesagt haben, das geht nicht. Aber nicht, es geht nicht, weil es in der Bibel so und so steht, sondern weil es im Widerspruch war zu ihrer Auslegung, zu ihrer Halacha. Und das hat die geärgert. Der Jesus hält sich nicht an ihre Halacha und die Jünger auch nicht, weil er sie anders belehrte. Und warum wandeln deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesajas über euch Heuchler geweissagt. Wie geschrieben steht, jetzt zitiert der Herr Jesus aus Jesaja 29, Vers 13, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, lehrend als Lehren Menschengebote. Der Herr sagte, diese Halacha, das ist nicht eine mündliche Überlieferung, die auf Mose zurückgeht. Das sind menschliche Überlegungen. Und das hat Jesaja schon vorausgesagt, die lehren Menschengebote. Und ihr Herz ist weit weg von mir. Und dann sagt der Herr Jesus, denn das Gebot Gottes lassend, haltet ihr die Überlieferung der Menschen, Waschungen der Krüge und Becher und vieles andere dergleichen. Dergleichen Ähnliche tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf das ihr eure Überlieferung haltet. Da fahre ich dann gleich weiter nach der Pause, jetzt eine halbe Stunde Pause, werde ich dann erklären, wie der Herr Jesus hier ein ganz konkretes Beispiel gibt aus der Überlieferung, das der Bibel klar widerspricht. Und er zeigt dir, das geht nicht. Nach Menschengeboten leben, die der Bibel widersprechen. Die Bibel gilt, das ist das inspirierte Wort. Wir haben also gesehen, dass hier in Sacharja eine Prophetie besteht darüber, wie die Ungerechtigkeit gegenüber dem Wort Gottes, allerdings ganz religiös ummäntelt, aus dem Land Israel als ein Gericht Gottes weggeführt werden soll nach Babylonien und dort ein Haus bekommen soll. Und es ist wirklich so, dass Babylonien das Zentrum der Weltjudenheit blieb bis etwa ins 10., 11. Jahrhundert nach Christus. Und dann gab es dort einen Niedergang der zentralen Stellung Babyloniens als geistiges Zentrum der Weltjudenheit. Und zwar durch innere Konflikte und Streitereien. Und dann durch islamische Unterdrückung. Ja, in der Zwischenzeit war der Islam entstanden im 7. Jahrhundert und wurde im ganzen Nahen Osten und eben auch im Gebiet des heutigen Irak ausgebreitet. Und so kamen die Juden dort unter Druck. Und dann hat sich in der Folge die geistliche Führung im Judentum auf andere Orte verschoben. Und zwar wurden ganz wichtig Córdoba in Südspanien, Andalusien ist das, Narbonne in Frankreich, befindet sich in Südfrankreich, und zwar so am Mittelmeer, weiter Alexandria in Ägypten und Kairouan, das ist in Tunesien, im nördlichen Teil von Tunesien. Wir waren gerade noch vor der Pause immer noch dran an den Versen in Markus 7, wo der Herr Jesus eben die mündliche Tora, sogenannte mündliche Tora, ganz stark angriff und zeigt, das ist gar nicht einfach in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, sondern kommt sogar zuweilen total in Konflikt. Und dann zeigt er hier ein Beispiel. Und zwar lese ich jetzt in Vers 8, Markus 7, Vers 8, denn das Gebot Gottes lassend, haltet ihr die Überlieferung der Menschen, also ganz klar, es ist nicht von Mose, sondern die Überlieferung der Menschen, Waschungen der Krüge und Becher und vieles andere dergleichen, dergleichen ähnliche tut ihr. Und er sprach zu ihnen trefflich, habt ihr das Gebot Gottes, hebt ihr das Gebot Gottes auf das ihr eure Überlieferung haltet. Denn Moses hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Also der Jesus macht klar, das Gesetz sagt ganz klar, dass die Eltern, und das gilt auch, wenn man selber erwachsen geworden ist, die sollen geehrt werden. Und Ehren umfasst nicht nur einfach das moralische Achten und Ehren, sondern kann sogar bis ins Finanzielle gehen. Also Eltern ehren kann auch in finanzielle Unterstützung meinen. Und der Herr sagt, ihr aber sagt, wenn ein Mensch zu dem Vater oder zu der Mutter spricht, Korban, das hebräische Wort für Gabe, darum erklärt das hier Markus. Markus hat es speziell für Römer geschrieben. Und darum findet man bei ihm ganz viele Erklärungen zu den jüdischen Gebräuchen. Viel mehr als im Matthäus-Evangelium, das von Anfang an speziell für Juden geschrieben worden war. Und darum erläutert er das alles. Korban, das ist Gabe, sei das, was irgend dir von mir zunutze kommen könnte. Und ihr lasst ihn nichts mehr für seinen Vater und seine Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht, durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Und vieles dergleichen Ähnliche tut ihr. Und das findet man tatsächlich im Talmud. Dieses Problem, das dort gelehrt wird, wenn man eine Geldsumme hat, und die eben betitelt als Korban, Gabe Gottes, dann darf man sie nicht mehr verwenden, diese Geldsumme für die Eltern, weil sie als Korban bezeichnet sind. Und so kann man das Geld ganz sicher von den Eltern abzweigen. Und der Herr sagt, damit stoßt ihr genau gegen das Gebot Gottes. Quasi so, Geld zu schützen gegen die Eltern. Und im Talmud ist es in diesem Punkt sogar noch schlimmer. Es muss dann gar nicht unbedingt für den Tempel verwendet werden. Man kann es auch anders verwenden, aber nicht für die Eltern. Und dann sagt der Herr weiter, und als er die Volksmenge wieder herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in denselben eingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was von ihm ausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Da erklärt der Jesus im Gesetz, diese Verunreinigungen sind bildliche Verunreinigungen. Und das darf man aber nicht verwechseln mit echter Verunreinigung durch Sünde. Ja, also wenn man, sagen wir, durch das Berühren von Aas unrein wurde, dann ist das eine bildliche, symbolische Verunreinigung. Und das darf man ja nicht verwechseln mit wirklicher Verunreinigung durch Sünde. Und das macht der Herr klar, weil das im Denken im Judentum so miteinander vermischt wurde, dass man hier gar nicht mehr ein Empfinden hatte für diesen Unterschied, was ist symbolisch und was ist wirklich wörtlich. Ich habe auf dem Skript noch hingewiesen auf weitere Stellen außer Markus 7, zum Beispiel Matthäus 15. Und greift ganz stark eben diese mutwilligen und falschen Auslegungen an. Dann weiter Lukas 11, 46, 52. In diesem Abschnitt sagt der Herr Jesus auch als Vorwurf für die Schriftgelehrten, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis den Menschen weggenommen. Sie sind so gefangen in diesem System, dass sie dann die Bibel gar nicht mehr richtig verstehen. Ihr habt den Schlüssel weggenommen und hindert die Menschen, durch die Türe einzugehen, um errettet zu werden. Und selber geht ihr nicht rein. Also sehr, sehr ernst. Und dann ist noch weiter zu erwähnen, 1. Petrus 1, Vers 18. Ich habe diese Stelle heute Morgen schon zitiert, in einem ganz anderen Zusammenhang. Schlagen wir es kurz auf, wenn der Apostel Petrus, der ja an bekehrte Juden schreibt, er schreibt ja an Leute in der Zerstreuung, 1 Vers 1, das ist griechisch Diaspora. Das sind also Juden, die im Ausland zerstreut sind. Und denen sagt er in 1. Petrus 1, Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Hier spricht Petrus über Erlösung durch das Blut des Erlösers, des Messias. Aber hier spricht er nicht von Erlösung von der Macht der Sünde, sondern er sagt, ihr seid erlöst worden von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Und merken wir, wenn wir nochmals wissen, Halacha bedeutet ja Wandel. Und Petrus sagt, ihr seid frei gemacht worden von dieser Macht der Menschen, die durch ein System, das oft sogar in Konflikt kommt mit der Bibel, euch festgehalten haben in einem Regelwerk, wie soll man richtig wandeln? Und er sagt, das ist ein eitler Wandel, weil er so oft gar nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Und da sagt ihr seid durch das Blut Christi erlöst worden. Nicht wahr? Es gibt andere Stellen, die zeigen, dass wir durch das Blut Christi erlöst worden sind von unseren Sünden. von der Macht der Sünde in uns. Wir sind freigemacht worden von der Macht Satans durch sein Blut. Aber hier steht etwas anderes. Hier geht es darum, freigemacht von einem System von Menschen, von einem religiösen System. Und das ist natürlich eine Stelle, die können auch gerade solche, die aus einem streng katholischen Hintergrund herauskommen, voll auf sich anwenden. Und manchmal ist es dann so, dass man irgendwie, eben wenn man das von Kind auf so gewohnt war, dass man sehr Mühe hat und denkt, wie kann ich das einfach so ablegen? Aber eben, der Herr hat uns von diesen Zwängen der Menschen freigemacht, um das zu tun, was die Bibel uns sagt. Wohl verstanden. Es gibt nicht eine falsch verstandene Freiheit in Gesetzlosigkeit, nein, sondern eben das Wort Gottes allein, aber nicht das, was Menschen aufgebaut haben. Und das kann man natürlich auf diverse andere Situationen anwenden, wo Menschen eben so ein Regelwerk aufgebaut haben, das, aber wenn man das vergleicht mit der Bibel sieht, das stimmt nicht. Das sagt die Bibel nicht. Und da geht es sogar wirklich in Konflikt zur Bibel. Und das ist auch ein Teil der Erlösung durch das Blut des Lammes. Also das hat schon sehr praktische Bedeutung, was wir da vor uns haben. Dieses Haus der Gesetzlosigkeit in Babylon. Und wenn man denkt, von diesem Regelwerk, das so schriftlich festgehalten wurde im Talmud in Babylonien, da ist ein großer Teil des Judentums bis heute darin gefangen. Und das kann wirklich ein furchtbares Joch sein. Aber auch da führt der Herr Menschen heraus zur Bekehrung, zum Glauben an den Herrn Jesus. Aber solche können dann bezeugen, was das für eine Befreiung ist. Eben, es geht nicht um die Befreiung von dem Wort Gottes, aber von dem, was die Menschen gemacht haben, indem sie das Wort Gottes verdreht haben. Jetzt gehen wir weiter zu Zacharja 6, Vers 1. Ich muss vielleicht noch erklären, das habe ich vergessen noch zu sagen, zu Vers 6. Und er sprach, dies ist ihr Aussehen in dem ganzen Land. Also hier in diesem siebten Nachtgesicht wird eigentlich Bezug genommen auf das Nachtgesicht gerade vorher. Dies ist ihr Aussehen im ganzen Land. Da geht es um eben diese Ungerechtigkeit von Dieben und Meineidigen. Also solchen, die sich versündigen gegen Gott und versündigen gegen den Nächsten. Und, ich habe gesagt, diese Halacha ist religiös bemäntelte Ungerechtigkeit. Manches drin ist richtig. Und darum sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 23, tut, was die Pharisäer euch sagen, aber tut nicht nach ihrem heuchlerischen Gehabe. Das macht der Herr auch noch klar. Also es ist nicht einfach alles falsch, ja? Aber der Herr sagt, das System ist falsch. Und wenn wir schauen in den Evangelien, kam es ja schließlich immer mehr zum Bruch zwischen der Führerschaft des Judentums und dem Herrn Jesus, gerade wegen der Halacha. Der Herr hat immer wieder Dinge getan am Sabbat, die man tun durfte, nach dem Wort Gottes, aber nach der Halacha nicht. Und das hat dazu geführt, dass dieser Widerstand gegen ihn immer stärker wurde. Also es ging letztlich um die Frage, wer legt die Bibel richtig aus? Und die Schriftgelehrten haben gesagt, wir. Und dieser Mann von Nazareth legt sie falsch aus. Und das führt dazu, dass er schließlich vor dem Sanhedrin von Kaiaphas zum Tod verurteilt wurde. Also man kann sagen, dieses Regelwerk hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht und ihn verworfen. Und wenn ein Jude zum Glauben kommt an den Messias, Jesus, dann wird er auch von diesem Regelwerk befreit. So, jetzt können wir weitergehen zu Kapitel 6, Vers 1, das achte Nachtgesicht. Ich habe das betitelt mit Pferde durchziehen die Erde. Und ich erhob wiederum meine Augen und sah, und siehe, vier Wagen kamen zwischen den zwei Bergen hervor. Und die Berge waren Berge von Kupfererz. An dem ersten Wagen waren rote Pferde, und an dem zweiten Wagen schwarze Pferde. Und an dem dritten Wagen weiße Pferde. Und an dem vierten Wagen gefleckte, kräftige Pferde. Da antwortete ich und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was bedeuten diese, mein Herr? Er stellt Fragen, wenn er nicht versteht. Da antwortete der Engel und sprach zu mir, dies sind die vier Winde des Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben. An welchem die schwarzen Pferde sind, die ziehen aus nach dem Land des Nordens. Und die Weißen sind ausgezogen hinter ihnen her. Und die Gefleckten sind ausgezogen ins Land des Südens. Ja, die Kräftigen sind ausgezogen und trachten danach hinzugehen, um die Erde zu durchwandern. Und er sprach, geht, durchwandert die Erde. Da durchwanderten sie die Erde. Und er rief mich und redete zu mir, indem er sagte, siehe, die, welche ins Land des Norden ziehen, lassen meinen Geist zur Ruhe kommen im Land des Nordens. Was bedeutet jetzt das wieder? So geheimnisvoll. Nun, für die, die schon von Anfang an bei der Betrachtung über Sacharja da waren, die wissen ja schon in Kapitel 1, im ersten Nachtgesicht kamen da verschiedene Pferde. Und zwar drei Gruppen von Pferde. Und dort haben wir schon gesehen, das sind wieder diese Weltreiche, die schon Daniel beschrieben hat in Daniel 2. Es geht dort um die Statue, die Nebukadnezar im Traum gesehen hatte. Und um Kapitel 7, wo Daniel selber in der Vision gesehen hatte, vier Tiere, die aus dem Meer heraufkamen. Und es wird erklärt, diese vier Tiere, das sind Reiche, nämlich Weltreiche. Jetzt haben wir aber hier nicht drei Gruppen, sondern vier Gruppen. Also diese vier Wagen mit den Pferden daran, die weisen jetzt eben hin auf die vier Weltreiche, wie sie in Daniel 2 und 7 beschrieben werden. Warum in Kapitel 3 sind es dort drei Gruppen von Pferden? Nicht wahr? In der Zeit von Sacharja sind ja bereits in der Zeit nach dem babylonischen Weltreich. Das babylonische Weltreich ist gefallen und die Perser und Meder haben die Macht ergriffen und ließen die Juden zurückkehren. Und darum mussten Sacharja und Haggai diesen zurückgekehrten Juden Mut machen, um weiterzugehen. Aber jetzt hier in diesem Nachtgesicht wird das so wieder umfassend gezeigt. Ganz grundsätzlich diese vier großen Weltreiche, wie das in Daniel beschrieben wird. Und diese ganze Zeit der Weltreiche, Babylon, dann das nächste Weltreich war Medo-Persien. Und als dieses unterging, kam das griechische Reich von Alexander dem Großen, das sich über drei Kontinente hinweg erstreckte. Von Europa, Griechenland bis nach Indien. Also Indien damals, Pakistan, bis über den Indus hinaus. Und danach das Römische Reich. In der Offenbarung erfahren wir dann, dass eben das Vierte Reich sogar drei Phasen haben würde. Eine Phase, wo man sagen kann, es war, dann eine Phase, wo man sagen kann, es ist nicht, und eine Phase, wo es dann wieder heraufkommt, neu entsteht, sodass sich Europa wieder neu vereinigt, und dann wird die Wiederkunft Christi kommen, als König der Welt. Also in diese vier Weltreiche geht es jetzt auch hier. Aber hier in diesem Traum sieht er, wie diese Wagen da sich bewegen. Vier Wagen kamen zwischen den zwei Bergen hervor. Und die Berge waren Berge von Kupfererz. Also diese Pferdewagen, die können nicht irgendwo durchgehen. Die müssen sich an die Landschaft halten, ja? Die können nur da durch den Weg zwischen den Bergen hindurchgehen. Und diese Berge symbolisieren Gottes Macht. Gott sagt genau, wo die Menschen handeln dürfen und wo nicht. Der Mensch ist nicht souverän, dass er tun kann und lassen kann, was er will. Gott lässt gewisse Freiheit, aber er begrenzt ganz klar. Also Gott in seiner Regierung, auch unsichtbar vom Himmel her, er bestimmt genau, wo, wie sich die Geschichte entwickeln darf und wo eben nicht. Das sind diese Berge. Und das sind schon sehr kräftige Berge. Die sind aus Metall. Berge aus Metall. Da ist also wirklich nichts zu machen. Erde könnte man noch ein bisschen abtragen, ja? Aber die sind da aus Kupfererz. Jetzt sind aber an diesen Wagen Pferde angebracht. Und was bedeuten diese Pferde? Nun, hier wird gesagt, auf die Frage von Zacharja, was bedeuten diese, mein Herr? Da antwortete der Engel und sprach zu mir, das sind die vier Winde des Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben. Nun, ich habe auf dem Skript bei Vers 5 vermerkt, Winde, auf Hebräisch steht da Ruchim. Ruchim ist die Mehrzahl von Ruach und das bedeutet auch Geist, Geister. Und jetzt versteht man, in Hebräer 1, Vers 13 heißt es, von den Engeln sind sie nicht alle dienstbare Geister. Ausgesandt und so weiter. Also Engel sind Geister. Und das Wort Geist ist also das gleiche Wort wie auch Wind. Und es gibt zwischen Engel, Geist und Wind einen sehr direkten Zusammenhang. Ich habe hier auf dem Blatt aufgeführt, Hebräer 1, Vers 7. Dort steht von den Engeln, dass Gott sie zu Winden macht. Und zu einer Feuerflamme. Das heißt also, nach der Bibel, Engel können in Form von Winden auftreten. Wenn man zum Beispiel denkt an Hiob, Satan erscheint in der Gegenwart Gottes und Gott sagt ihm genau, bis wohin er gehen darf. Nicht weiter als das, aber bis da und dahin. Und es geht darum, dass Hiob alles verlieren soll, was er besitzt. Und dann lesen wir, es kam von der Wüste her ein gewaltiger Wind und er stieß an das Haus, wo seine 10 Kinder Geburtstag feierten und das brach zusammen, stürzte zusammen und die Kinder starben. Schon interessant, der Satan bekommt die Erlaubnis, eben den Besitz von Hiob anzutasten, er geht weg und dann kommt dieser Wind. Und da verstehen wir ein bisschen diesen Zusammenhang, der da gesagt wird. Jetzt muss man natürlich nicht denken, wenn es windet, jetzt sind das Geister, und sind das Engel. Aber eben diese Möglichkeit lernen wir von der Bibel, dass da ein Zusammenhang besteht. Und hier in Zacharja lesen wir, diese sind die vier Winde des Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben. In Hiob 1, da lesen wir, dass die Söhne Gottes, ein Name für Engel, sich vor dem Herrn versammelten. Und da kam auch der Satan, der ja auch ein Engel ist, ein Gefallener. Und so sehen wir also eine Versammlung im Himmel vor dem Thron Gottes. Und ein anderes Beispiel kann man für sich nachlesen, 2. Chroniker 18, 18. Das ist in der Geschichte von Ahab und Josaphat. Da sagt der Prophet Micha, ich habe den Herrn gesehen auf dem Thron und die Engelheerscharen versammeln sich vor ihm. Und da kommt ein Geist, das heißt sogar der Geist, und er sagt, ich bin bereit, ich möchte ein Lügengeist sein im Mund der Propheten von Ahab. Und Gott gibt die Erlaubnis. Weil Ahab sich von Gott und seinem Wort abgewandt hatte, ließ Gott ihn in den Irrtum fallen. Und darum, der Satan ging dann eben weg, um ein Lügengeist zu sein im Mund dieser Propheten. Also Gott, es kann auch ein Gericht Gottes sein, wenn Gott Menschen hineinfallen lässt in Falschprophetie. Dort haben wir so ein Beispiel. Ja, aber jetzt haben wir gesehen, diese vier Wagen, vier Weltreiche, und da sind Pferde dran. Und diese, von diesen Pferden wird gesagt, das sind Winde, Geister. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel Cherubim, das sind mächtige Thronengel Gottes, die können zum Beispiel erscheinen in der Form von Pferden. Die werden in Hesekiel zum Beispiel beschrieben als Wesen mit 6 Flügeln und Gesicht wie ein Löwe, wie ein Mensch, wie ein Stier und wie ein Adler. Aber zum Beispiel in Offenbarung 19, Vers 11, da lesen wir von der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Er kommt aus dem Himmel und reitet auf einem weißen Pferd. Und die Gläubigen, die entrückte Gemeinde und die alttestamentlichen Gläubigen, die auch entrückt sein werden, die folgen ihm auf weißen Pferden. Ich meine, das ist eine gute Nachricht für kleine Mädchen, die gerne reiten. Im Himmel gibt es Pferde. Ja, das ist so ein Tipp für die Großmutter, wenn nächstes Mal die Enkel fragen, gibt es im Himmel auch Pferde? Ja, aber man vergleiche das bitte, diese Stelle mit Psalm 18, Vers 11. Dort wird auch die Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit beschrieben, ganz eindrücklich von König David. Und dort steht, dass der Herr kommt, reitend auf einem Cherub. Ja. Ein Cherub, das ist ein Engel. Ja, und dort in Offenbarung steht von einem Pferd. Ja. Das sind Engel, die in der Form von Pferden erscheinen. Wie gesagt, Engel können ihre Erscheinung verändern. Der die Engel eben macht, die zu einer Feuerflamme, steht in Hebräer 1, Vers 7, oder zu Winden. Und eben auch, die können auch erscheinen als Pferde. Aber da muss man also schon der Enkelin sagen, das sind dann sehr, sehr intelligente Pferde. Und dann wird sie erklären, ja, aber Pferde sind sehr intelligent. Ja, aber noch intelligenter. Wirklich, das sind Engelfürsten. Und nun ist es eben in dem Zusammenhang interessant, dass die Bibel uns lehrt, dass an der Spitze der Weltreiche und der Nationen stehen Engel. Ich habe hier einfach die Stellen angegeben aus Daniel 10, Verse 13, 20, 21. Dort kommt ein Engel zu Daniel und er sagt, ich habe Verspätung, ich sage jetzt mit meinen eigenen Worten, weil der Fürst des Königreiches Persien mir Widerstand geleistet hat. 21 Tage. Sonst wäre er schon 3 Wochen früher da. Und erst als einer der ersten Engelfürsten, Michael, zu Hilfe gekommen sei, konnte er den Sieg davontragen. Und jetzt komme er, um die Botschaft Gottes ihm zu übermitteln. Und dann weiter sagt er, ich gehe jetzt, aber wenn ich gehe, dann wird der Fürst von Griechenland gegen mich kommen. Und da wird klar, also Griechenland hat auch einen Engelfürst an seiner Spitze. Ja, jetzt weiß man, wer das angerichtet hat mit diesem Finanzchaos in Griechenland. Ein gefallener Engelfürst. Und ich habe noch darauf verwiesen, auf Epheser 6, Vers 12, da wird ja gesagt, dass wir Gläubige nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, aber gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und dann heißt es, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, Weltbeherrscher, die Kosmokratoren. Also es zeigt, dass Engelfürsten weltweit an der Spitze von Staaten stehen und ihren Einfluss ausüben. Während, Daniel 12, ab Vers 1 muss man lesen, der Erzengel Michael steht für Israel. Und es gibt auch solche, die sind sich dessen bewusst. Und die allermeisten sind sich gar nicht bewusst, dass das so geführt wird. Ja, sie denken, ein paar starke Leute, ein paar mächtige Leute und Organisationen, die dirigieren die Welt. Nein, die Weltgeschichte ist viel komplizierter als Schach. Ja, Schach ist doch so, sagen wir mal zweidimensional, wie das läuft, ja? Aber hier muss man sich vorstellen, das ist wie zwei Schach übereinander. Natürlich sind da Menschen, die agieren und befehlen und planen und geheime Zusammenkünfte haben und so weiter. Aber da ist noch eine zweite Ebene. In der geistlichen Welt sind da Engel Gottes und gefallene Engel im Konflikt. Und man kann dazu auch noch lesen in Offenbarung 12, wie dort beschrieben wird, der Satan und seine Engel, die kämpfen mit Michael und seinen Engeln. Aber Michael ist stärker und er kann den Teufel aus dem Himmel hinauswerfen. Und was noch interessant ist, gerade in Offenbarung 12, Vers 3, wird der Satan beschrieben als ein Drache. Ein feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Ja, wie gesagt, Cherubim können ihre Gestalt verändern. Und in Hesekiel 28, Vers 12 wird der Fall des Satans beschrieben und dort wird gesagt, dass er ein prächtiger, schirmender Cherub war. Und der kam zu Fall. Und dort in Hesekiel 28 ist der Zusammenhang noch wichtig. In Versen 1 bis 11 geht es um den Fürsten von Tyrus, also um den Herrscher der Stadt, des Stadtkönigtums Tyrus zur Zeit von Hesekiel. Aber dann ab Vers 12, das Klagelied über den König von Tyrus betrifft den Satan, diesen Engelfürsten, der gefallen ist. Und da wird klar, dass also hinter dem Fürsten von Tyrus stand einer, der mächtiger war, nämlich der König von Tyrus. Und das ist der Teufel. Und das zeigt auch wieder dieser Zusammenhang, dass Menschen in Machtpositionen eben beeinflusst und beherrscht werden von geistlichen Mächten der Bosheit. Das gleiche auch in Jesaja 14, ab Vers 12 wird auch dort der Sturz des Satans beschrieben. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, überwältige Nationen. Aber im Zusammenhang geht es um den König von Babylon. Und ohne zu unterbrechen geht es über in der Beschreibung auf Satan. Das heißt, Satan war der Geist, der den König von Babylon in Jesaja 14 beherrschte. Da sehen wir wieder das doppelte Schach. Ja? Und dann müssen wir noch etwas bedenken. Eben der Teufel wird beschrieben in Offenbarung 12 als ein Drache mit 7 Köpfen. Und dort ist er übrigens beschrieben im Himmel, im himmlischen Tempel. Und dann wird er dann hinausgeworfen durch Michael. Das ist schon interessant. Ich war in Thailand, wenn ich so die Tempel anschaue, ja, mit sehr gemischten Gefühlen. Es geht mir so wie Paulus, wenn er in Athen spazieren gegangen ist, da hat er diese Gegenstände der Verehrung gesehen. Und das heißt, dass sein Geist in ihm entbrannte. Das war für ihn ganz schrecklich. Nicht, dass er Kunst, kein Empfinden hatte für Kunst. Das waren ja unglaubliche Leistungen der Kunst, diese Statuen in Athen. Aber er wusste, hinter diesen Bildern stehen Dämonen. Und die Menschen verehren diese Dämonen, die hinter den Bildern stehen, wie das 1. Korinther 10, Vers 20 sagt. Dass Dämonen hinter den Götzenbildern stehen. Aber das hat ihm Mühe gemacht, er hat das angeschaut. Und so schaue ich mir das auch so an. Und dann sehe ich, dieser unglaubliche Tempel da mit Gold und glänzend und ganz ähnlich gebaut wie der Tempel Gottes in der Bibel. Mit Allerheiligstem, Heiligen und dann Vorhof und Altäre. Woher haben die das? Und die Bibel macht klar, der Satan kennt den originalen Tempel im Himmel und er möchte sich von den Menschen verehren lassen, als wäre er Gott. Er wollte ja sein wie Gott, sagt Jesaja 14. Darum wurde er gestürzt. Und er inspiriert die Menschen, auch solche Tempel zu machen, aber genauso wie es im Himmel ist, nach dem Original, aber zu seiner Ehre. Und dann sieht man diese Tempel dort in Thailand. Gut, auch in Indien habe ich sie so angeschaut und wie sind die aufgebaut. Und wieder genau parallel. Unglaublich. Einmal habe ich mit einem Hindu-Priester gesprochen, der sich bekehrt hatte. Ich hatte ihn kennengelernt in Malaysia. Und dann hat er mir gesagt, ja, das hat ihn schon sehr beeindruckt, als er sich bekehrt hatte, dass ihn die Stiftshütte ja ganz ähnlich ist wie der Tempel, wie die Tempel, die sie im Hinduismus hatten. Und da habe ich ihm erklärt, diese Ähnlichkeit kommt daher. Der Satan kopiert alles. Es ist äußerlich ähnlich, aber im Grundsatz völlig etwas anderes. Denn der Tempel Gottes, die Stiftshütte, ist zur Ehre des einen Gottes und das sind Tempel zur Ehre von gefallenen Engeln, Dämonen. Und ja, jetzt eben in Thailand, ich habe gesagt, so prächtige Tempel und dann sieht man ständig den Drachen. Der Drache im Tempel. Das ist genau, was wir in Offenbarung 12 haben. Der feuerrote Drache im Tempel Gottes. Aber dort in Thailand wird er verehrt. Der Drache sei das Wesen, das den Tempel schützt. In Wirklichkeit, in Offenbarung 12 ist er ein Eindringling, ja, der hinausgeworfen wird. Aber noch mehr, habe ich gesehen in Thailand, Darstellung von diesem Drachen mit 7 Köpfen. Genau gleich wie in der Bibel. Oder Darstellungen dieser 7 Köpfe und inmitten der Köpfe eine Buddha-Statue. Der Drache, der Buddha schützt. Ja, dann weiß man, was dahinter steckt. Ja, und nun, Offenbarung 12 habe ich gesagt, der Satan wird dargestellt als gesehen als Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, aber in Offenbarung 13 wird das Römische Reich der Endzeit beschrieben, eine Diktatur, und zwar wird es beschrieben symbolisch als eine Bestie mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. So, jetzt sieht man, natürlich wird ein Diktator kommen. Aber hinter diesem Diktator steht ein unsichtbarer Geist, das ist der Satan. So, und jetzt noch eine Brücke zu Matthäus 4, 8 bis 10, Lukas 4, 5 bis 8. Das ist die Versuchungsgeschichte, wo der Teufel dem Herrn Jesus die Reiche des Erdkreises zeigt. Und die Reiche der Welt. Und in Lukas 4 heißt es die Reiche des Erdkreises. Und Erdkreis, Oikumene, in Lukas 4 ist das gleiche Wort wie in Lukas 2, wo Kaiser Augustus den Erdkreis einschreiben ließ, ja, schätzen ließ. Und das ist das Römische Reich, der Erdkreis. Und nun, der Teufel sagt, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir diese Reiche, denn mir sind sie gegeben. Nun, man könnte sagen, ja, aber damals war Kaiser Tiberius an der Macht. Ja, Kaiser Tiberius. Aber der Geist hinter Kaiser Tiberius war der Teufel selbst. Diese Mächte da an der Spitze der Reiche. Und nun macht das uns also einiges klar. Diese Wagen mit diesen Pferden da, das sind die Weltreiche, die aber geführt werden von Engelfürsten. Aber die können auch nur so agieren, in dem Rahmen, wie Gott erlaubt oder eben nicht erlaubt. Darum, diese Berge sind ganz wichtig. Und dann habe ich auf dem Skript dazu geschrieben, also hier, bedeuten diese verschiedene Pferde, verschiedene Reiche. Und zwar, an dem ersten Wagen waren rote Pferde. Das ist das babylonische Weltreich. Aber dann kommen diese schwarzen Pferde. Zu Vers 6 habe ich da geschrieben, das ist das medopersische Reich. Das machte Expansion, Ausdehnung nach Norden. Darum heißt es hier, die schwarzen Pferde. Vers 6, an welchem die schwarzen Pferde sind, sie ziehen aus nach dem Land des Nordens. Das ist diese Reichsausdehnung nach Norden. Dann das griechische Reich von Alexander dem Großen übernahm die Territorien der Medoperser. Und dann kommen diese scheckigen Pferde und die bedeuten das Römische Reich. Und da wird gesagt, wie sie nach Süden gehen. Das Römische Reich hat sich im Süden ausgedehnt nach Ägypten. Ja, das war für das Römische Reich eine große Sache, dann als sie schließlich auch Ägypten unter ihre Macht brachten. Vers 7 nennt diese Pferde starke, kräftige Pferde. Und das Römische Reich war ganz besonders durch die Stärke ihrer Legionen gekennzeichnet. Wer Roms Willen Widerstand leistete, der wurde brutal niedergemacht. Und das Römische Reich hatte ganz speziell ein Selbstbewusstsein und Missionsbewusstsein, um allen armen Barbaren ihre Hochkultur zu bringen. Die sahen sich wirklich so, das haben die selber als Heiden so beschrieben, dass sie quasi gewissermaßen noch die Vorsehung, einen Auftrag haben, ihre Kultur den Völkern zu bringen. Und hier lesen wir Vers 7, ja, die Kräftigen sind ausgezogen und trachten danach hinzugehen, um die Erde zu durchwandern. Die wollten ein Land nach dem anderen noch dazu nehmen, um ihnen ihre Kultur zu bringen. Wirklich mit einem Auftrag. Und er sprach, geht, durchwandert die Erde. Dadurch wanderten sie die Erde. So konnte sich das Römische Reich ausbreiten in 3 Kontinenten. Hauptsächlich Europa, bis nach England hinauf, nicht wahr? Dann Nordafrika und auch große Teile des Orients, des vorderen Orients. Und dann lesen wir noch in Vers 8. Und er rief mich und redete zu mir, indem er sagte, siehe, die, welche ins Land des Nordens ziehen, lassen meinen Geist zur Ruhe kommen im Land des Nordens. Da habe ich noch dazu bemerkt auf dem Blatt, Gottes Gericht durch die Medoperser über das Land des Nordens stillt Gottes Zorn. Das war also etwas, wodurch sie Gottes Gericht ausgeübt haben über andere Menschen. Gott hat oft, normalerweise muss man sogar sagen, eine indirekte Regierung. Die Menschen sagen, wo ist Gott? Die Geschichte läuft durch die Jahrtausende, Jahrhunderte und Jahrtausende. Wo ist Gott? Aber Gott benutzt oft ein Volk, um ein anderes Volk zu bestrafen. So indirekt. Aber einmal wird Gott eine direkte Regierung haben, dann, wenn nämlich der Herr Jesus kommen wird, als König der Könige, dann wird es nicht mehr eine indirekte Regierung sein, sondern eine direkte Regierung. Und das führt uns zum nächsten Abschnitt. Die 8 Nachtgesichter sind vorbei, aber jetzt kommt noch ein Anhang. Ich habe das betitelt mit die Krönung des Hohenpriesters. Ich lese ab Vers 9. Und das Wort des Ewigen geschah zu mir, indem er sprach, nimm von den Weggeführten, von Cheldai und Tobia und von Jedaia, und du sollst kommen an diesem Tag, ja, du sollst kommen in das Haus Joschias, des Sohnes Zephanias. wohin sie aus Babylonien gekommen sind. Und du sollst Silber und Gold nehmen und sollst Kronen machen und sollst sie auf das Haupt Jehoshuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, setzen. Und du sollst zu ihm sprechen, indem du sagst: So spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt: Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Ewigen bauen. Ja, er wird den Tempel des Ewigen bauen, und er wird Herrlichkeit tragen. Und er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und die Kronen sollen dem Chelem und dem Tobia und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Tempel des Ewigen. Und Entfernte werden kommen und an dem Tempel des Ewigen bauen. Und ihr werdet erkennen, dass der Ewige der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Und dies wird geschehen, wenn ihr wirklich auf die Stimme des Ewigen eures Gottes hören werdet. Nicht unbedingt viel einfacher, ja? Jetzt, wo es kein Traum mehr ist. Aber man kann es einfach machen. Ganz kurz mit anderen Worten, was ist hier geschehen? Einige Juden sind aus der Zerstreuung in Babylonien ins Land Israel zurückgekehrt. Nicht wahr? Als das babylonische Reich erobert wurde durch die Perser, da hat der König Kores den Juden gesagt: Ihr dürft alle nach Hause gehen. Und Zehntausende sind aufgebrochen. Etwa 40.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern, können wir sagen, 200.000 sind heimgekehrt, um den Tempel wieder zu bauen. Aber viele Juden sind geblieben in der Gefangenschaft. Die gehen nicht mehr zurück. Und jetzt aus dieser Zerstreuung, noch in Babylon, sind Juden auf Besuch gekommen. Das sind eben diese Weggeführten in Vers 10, wo Gott sagt: Nimm von den Weggeführten von Chaldai, Tobia und von Jedaja. Die sind aus Babylon gekommen und waren da zu Besuch im Haus von einem gewissen Joschia. Und die haben Gold und Silber gebracht. Und jetzt sagt Gott zu dem Propheten, er soll dieses Silber und Gold nehmen und soll daraus Kronen machen. Und diese Kronen soll er dem damaligen Hohenpriester, das ist dieser Jehoshua, Sohn von Jozadak. Das war der erste hohe Priester im zweiten Tempel. Dem soll er diese Kronen auf den Kopf setzen. Und dann soll er eine Prophetie aussprechen. Und die wird eben beschrieben in Vers 12. So spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt: Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Ewigen bauen. Der hohe Priester damals soll gekrönt werden. Das ist schon speziell. Ich war, Gott hat ja ganz klar Gewaltentrennung gemacht in Israel. Könige, die sollten kommen aus dem Stamm Juda, aus der Familie von David. Und hohe Priester sollten kommen aus dem Stamm Levi, aus der Familie von Aaron. Und das verhinderte, dass nicht ein Mann gleichzeitig Hohepriester und König sein konnte. Das ist Gewaltentrennung. In der Schule lernt man, die Gewaltentrennung ist eine Erfindung der Aufklärungszeit. Da hat man, gelehrt, man muss die Exekutive im Staat und die Legislative im Staat, also die, die Gesetze bestimmen und die sie ausführen, die muss man trennen. Ja? Gewaltentrennung. Man darf nicht zu viel Macht in einer Person oder in einer Personengruppe vereinigen, weil der Mensch schnell korrupt wird, wenn er zu viel Macht hat. Aber eben, das haben nicht diese Philosophen in der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert erfunden, sondern das ist ein biblisches Prinzip. Gott hat das getrennt. Aber von dem Messias wird gesagt im Alten Testament, er wird König und Priester in einer Person sein. Ja, weil er der Sündlose sein wird. Da ist keine Gefahr von Korruption. In ihm kann alle Macht konzentriert werden. Und darum wird der Messias beschrieben als König, Priester und Prophet. Nicht wahr? Man konnte König sein und Prophet. David war König und gleichzeitig Prophet. Man konnte Priester sein und Prophet. Das ging, aber nicht König, Priester und Prophet. Und nun wird hier der Hohepriester gekrönt. Aber das ist symbolisch. Denn er, der Hohepriester mit Königskrone, soll darauf hinweisen, einmal kommt der Messias. Und er wird König und Priester sein in einer Person. Und darum steht hier, siehe ein Mann, Spross ist sein Name. Und er wird den Tempel des Ewigen bauen. Die alten Rabbiner haben gesagt, dieser Vers spricht von dem Messias. Ich habe in der Fußnote das genau angegeben, wo man das finden kann. Im Targum Jonathan zu Sacharja 6, Vers 11, im Midrash Bereshit Rabba, Rabbatili Rabbi Moshe Hadarshan. Ja, ein bisschen kompliziert. Zu 1. Mose 37, 22 und noch weitere Bücher. Die genauen Stellen habe ich angegeben. Also für das Judentum war klar, das ist der Messias. Und der wird einmal Spross heißen. Ein Mann, der Spross heißt? Nun, als der Herr Jesus Jahrhunderte später durch das Land Israel ging und predigte, überall sagten die Menschen, Jesus, der Nazaräer, kommt. Jesus von Nazareth. Nazareth. Das heißt auf gut Deutsch Sprosslingen. Denn Nazareth, das kommt von Nezer und ist das hebräische Wort für Spross. Und zwar ein grüner Spross. Nazar im Arabischen bedeutet grün sein. Und so ist der Nezer, der grüne Spross. Und der Herr Jesus sagt ja in Lukas 23, als er nach Golgatha ging und die Töchter Jerusalems weinten und jammerten, weint über eure Kinder, wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird geschehen an dem dürren? Nun, der Prophet hat es vorausgesagt, siehe ein Mann, Spross ist sein Name. Das ist genau der Hinweis auf den Nazaräer. Natürlich ist es ein Wortspiel, denn hier steht nicht Nezer im Grundtext, sondern Zähmach. Aber Zähmach ist einfach ein anderes Wort, das die gleiche Bedeutung hat wie Nezer. Versteht man? Das Wort Nezer wird aber im Zusammenhang mit dem Messias, mit dem Herrn Jesus erwähnt in Jesaja 11, Vers 2. Ich kann das noch kurz angeben. In Jesaja 11, Vers 2, da heißt es, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und hier das zweite, Schössling aus seinen Wurzeln, das heißt auf Hebräisch Nezer. Schössling oder Spross, ja? Spross aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und so weiter. Ja, also ein wunderbares Wortspiel. Ein Mann, Spross ist sein Name. Und hier wird gesagt, dass der Messias einmal den Tempel bauen wird. Nun, als der Herr Jesus das erste Mal kam, da musste er nicht den Tempel bauen. Der bestand ja schon. Aber damals hat sich erfüllt, was in Malachi 3 steht. Da steht von dem Messias, und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen. Ganz überraschend, nicht wahr? Und so war das. Als Maria, etwas mehr als einen Monat nach der Geburt, mit dem Kind von Bethlehem kam, nach Jerusalem, um den Erstgeborenen darzubringen, da kam er plötzlich zu seinem Tempel. Aber hier geht es darum, dass wenn der Jesus eben in Macht und Herrlichkeit einmal kommen wird, als König, da wird er den dritten Tempel wieder einweihen und dann erklären, wie man jetzt diesen Tempel ausbauen muss nach den Plänen des Endzeittempels in Hesekiel 40 bis 48. Und so wird er bauen. Das Wort bauen, ich habe das in der Fußnote auch erklärt. Nein, habe ich nicht erklärt. Aber im Skript habe ich es erklärt. Bana bedeutet bauen oder ausbauen. Und hier haben wir also eine Prophetie, dass er dann den Tempel ausbauen wird. Den Endzeittempel nach Ezekiel. Und dann heißt es weiter von ihm, er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Die goldene Krone, er muss ja Kronen machen, in der Mehrzahl steht es hier. Kronen machen aus Gold und eine aus Silber. Die goldene Krone spricht von seinem Königtum. Ich habe das erklärt, im Skript hat man alles beieinander. Gold bedeutet Gottes königliche Herrlichkeit. Denn der Name Eliphas, ältester Freund von Hiob, heißt, mein Gott ist Feingold. Und Silber, das ist das Wort, das auch bedeutet Geld. Kesef bedeutet Silber oder Geld. Wie auf Französisch, Argent bedeutet Silber oder Geld. Also das ist das Mittel, um zu kaufen. Und so spricht Silber ganz speziell vom Kaufpreis der Erlösung. Also die goldene Krone, der König. Silber, der Priester, der durch sein Opfer Erlösung bringt. Und dieser hohe Priester sollte also beide Kronen tragen. Und wie hieß er? Jehoshua. Schön. Jehoshua, das ist die Langform. Und die Kurzform, die wird für diesen gleichen Priester benutzt im Buch Ezra. Dort wird er genannt Jeshua. Das ist der hebräische Name für Jesus. Dieser hohe Priester hieß gleich wie einmal der Messias heißen sollte. Jesus. Und der soll diese Kronen tragen, ein Bild eben davon, dass er König und Erlöser, Priester in einer Person sein sollte. Übrigens, ich habe die Namen dieser Weggeführten in der Fußnote noch erklärt. Einer hieß doch, Vers 10, Cheldai. In der Fußnote wird erklärt, der Dauerhafte heißt das. In Vers 14 hat er aber einen anderen Namen. Dort wird er Chelem genannt. Und Chelem heißt Kraft. Also zwei Namen, die fast das gleiche bedeuten. Der Dauerhafte oder Kraft. Dann einer hieß Tobia, der Herr ist gut. Jedaja, der Herr weiß. Und jetzt kommt etwas Schönes. In Vers 14 heißt es, und die Kronen sollen dem Chelem und dem Tobia und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Tempel des Ewigen. Man hat diese Kronen genommen und hat die beim Eingang des Tempelhauses, da gab es oberhalb des Eingangs gab es Fenster und in diese Fenster hinein wurden die gestellt. Und diese Kronen waren damit Weihgeschenke für den Tempel. Jetzt ist die Zeit durch. Ich muss ein bisschen vorwärts machen. Sonst hätte ich jetzt noch gerne auf dem Skript hier Vers 14 die Stelle in Lukas 21,5 betrachtet. Dort heißt es, dass der Herr Jesus am Dienstag vor Karfreitag im Tempel war und mit den Jüngern hat er die Weihgeschenke des Tempels angeschaut. Und diese Weihgeschenke waren unter anderem Kronen beim Eingang in diesen Fenstern. Und diese Kronen wiesen hin, wenn einmal der verheißene Retter kommt, er wird König und Priester, Erlöser in einer Person sein. Aber es ist der Mehrzahl, Lukas 21, die Weihgeschenke. Es gab noch an den Säulen, gerade beim Eingang zum Tempelhaus, gab es einen goldenen Weinstock. Und jeder konnte wieder Geld geben und dann hat man noch weitere Trauben und weitere Blätter hinzugefügt. Ein Riesen, Weinstock aus Gold war da. Auf den nimmt der Herr Jesus eigentlich Bezug, wenn er in Johannes 15 sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Und dann gab es noch eine Lampe, die war aufgehängt, gerade dort beim Eingang. Die hatte die Königin von Adiabene dem Tempel geschenkt. Das war eine Königin, die zum Judentum übergetreten ist. Und diese Lampe war sehr speziell, denn am Morgen, wenn die Sonne über dem Ölberg aufging, stand die in einem solchen Winkel, dass die Sonne plötzlich in einem Moment so schien, dass von dieser Lampe ein Lichtblitz ausging, und zwar eben immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, der wichtig war für den Tempeldienst. Sobald der Lichtblitz gekommen ist, dann wusste man, so, jetzt ist Zeit für das und das. Ja, und diese Weihgeschenke, die werden, ich habe das noch hinzugeschrieben, BT, sieht man das? Midot 3.8, das ist babylonischer Talmud. Midot, das ist dieses Traktat, wo die Maße, Midot heißt Maße, des Tempels zur Zeit des Herrn Jesus beschrieben wird. Und das ist nicht Haggadah, so ein bisschen Erzählung. Das ist Halacha, ganz genau beschrieben, wie der Tempel war. Und dort wird das auch erwähnt mit diesen Kronen im Eingang, diese Weihgeschenke. Und die sollten also diesen treuen Juden, die da aus der Zerstreuung zurückgekehrt sind und dieses Geld zur Verfügung gestellt haben für die Sache Gottes, das sollte ihnen dort zum Gedächtnis sein. Und dann heißt es in Vers 15, und Entfernte werden kommen und an dem Tempel des Ewigen bauen. Und ihr werdet erkennen, und so weiter. Das ist eine Prophetie, dass in der Zukunft, wenn der Herr Jesus wiederkommt und er den Tempel ausbauen wird, nach Ezekiel, dann werden Juden kommen aus der Zerstreuung und die werden mithelfen an diesem künftigen Tempel. Ich habe noch hingeschrieben auf dem Skript die Stelle aus Ezekiel 39, 28. Das ist gerade nach der Schlacht von Gog und Magog. Der Herr Jesus ist bereits zurück auf dieser Erde, von Kapitel 37. Dann kommt noch dieser Aufstand von Gog und Magog. Und dann heißt es in 39, 28, dass Gott dann alle aus dem Volk Israel, die noch im Ausland sind, die wird er sammeln und zurückführen ins Land, sodass niemand mehr im Ausland bleiben wird. Das ist die allerletzte Sammlung der Juden zurück ins Land, erst wenn der Herr Jesus wieder zurück ist. Also nicht alle Juden müssen heute ins Land Israel zurück, bis er kommt, sondern viele müssen vorher zurück, das ist schon erfüllt. Und wenn er kommt, dann werden sie noch kommen. Und zwar werden Engel die holen. In Matthäus 24 lesen wir, dass er, der Menschensohn, auf den Wolken des Himmels kommt mit großer Macht und Herrlichkeit, und dann wird er seine Engel aussenden mit lautem Posaunenschall und wird die Auserwählten, das sind die Auserwählten aus Israel, die wird er versammeln. Nur gläubige Juden werden ins Land gebracht werden. Und die werden ins Land gebracht werden und dann mithelfen am Tempel. Und diese Besucher damals, die waren ein Vorgeschmack, dass wenn der Herr Jesus kommt, dann werden die kommen in Massen und werden da mithelfen bei dem zukünftigen Tempel des tausendjährigen Reiches. Und dann endet es, und ihr werdet erkennen, dass der ewige der Heerschar mich zu euch gesandt hat. Ja, wer spricht hier eigentlich? Ja, in Vers 9 wird es klar gesagt. Und das Wort des Ewigen geschah zu mir, indem er sprach. Also der Ewige spricht. Auf Hebräisch ist das der Gottesname. Also Herr, in der Lutherbibel mit Großbuchstaben. Das ist JHWH. Der Name, der bezeichnet Gott als der Ewige, ohne Anfang und ohne Ende. Der spricht. Und nachdem er da am Ende ist, sagt er, und ihr werdet erkennen, dass der Ewige, der Heerschar, mich zu euch gesandt hat. Ja, wie geht das? Der Ewige sendet den Ewigen. Ja, natürlich. Es gibt nur einen Gott. Aber in der Gottheit ist eine Dreieinheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und hier spricht eben der ewige Jahwe, der Sohn. Er sagt, ihr werdet erkennen, dass Jahwe mich zu euch gesandt hat, der Vater. Jahwe ist eine Bezeichnung für den Vater in der Bibel, aber auch für den Sohn, auch für den Heiligen Geist. Und das ist eine ganz erstaunliche Stelle, auch in Sacharja 2, das hatten wir damals schon gesehen. Zweimal ist es dort so, so spricht der Ewige der Heerscharen, und dann spricht er, und am Schluss, und ihr werdet erkennen, dass der Ewige der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Zweimal in Kapitel 2. Es ist einfach so. Alle, die die Gottheit Christi leugnen, müssen zu Schanden werden. Das Alte und das Neue Testament lehrt ganz klar, dass der Herr Jesus ewiger Gott ist, aber er wurde Mensch, er wurde dieser Nazaräer. Ein Mann, sein Name ist Spross. Aber dieser Mann von Golgatha, dieser verachtete Nazaräer, das ist der ewige Gott. Und hier wird unser Blick darauf gerichtet,